Ahoi, ihr Genussaffinen da draußen. Müllerchen hier, der Peter, der Heimlichwirt aus dem wunderschönen Golz am Neusiedlersee im Nordburgenland Österreichs. Ich möchte gerne hier mal kurz meine zwei Senfs über die Iris vom Essers loswerden. Die Iris ist ja viel mehr als die Iris vom Essers. Sie ist Gastgeberin, sie ist Sommeliere, steirischer Weinjoda, weinverrückte Wirtin, Mutter, Frau, unterschätzte Macht. Sie ist Schulter zum Anlehnen, sie ist feste Hand zum Mitanpacken, sie ist nicht zögerlich zaudernde Macherin, sie ist menschgewordene Mühlenkölsch-Zapfanlage, sie ist spitzenmäßige Spielkameradin, sie ist vollumfängliche Herzblutverkörperung. Die Iris, Freunde, ist ein Ort, an dem alle gerne ihre Deckel begleichen. Unterm Strich ist die Iris ein ganz, ganz ein feiner Mensch. Die Iris nämlich. Vom Essers. Weitermachen.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Iris Gieshauf oder alle nennen sie Iris vom Esser. Und ich weiß nicht, ob damit Andreas Esser ihr Mann gemeint ist oder einfach Gasthausesser. Eines der legendärsten Gasthäuser in Köln-Ehrenfeld. Und dort lebt man Küche und Wein genauso wie Iris ist. Unglaublich herzlich, unglaublich leidenschaftlich. Und das finde ich so interessant. Iris ist auf keinen Fall diese klassische Sommeliere, wie wir sie des Öfteren hier im Podcast haben. Aber sie ist jemand, der Wein lebt, Wein liebt, Wein verehrt, nicht vergöttert, aber einfach den Menschen nahe bringt. Und deswegen finde ich, gehört sie unbedingt in diese Folge der erfolgreichsten oder der interessantesten Weinkennerinnen unserer Zeit. Und garantiert macht sich Iris nichts aus irgendwelchen Auszeichnungen oder irgendwelchen Dotierungen, aber dass sie schon relativ viele Zeitungsberichte, dass sie Anerkennung unter anderem von der Star Wine List bekommen hat, dass sie ein Wine Place ist, spricht dafür, dass dort in diesem Gasthaus Wein auf eine ganz besondere Weise gelebt werden muss. Und ich wette, nach der Episode weißt du warum. Diese Lebensfreude, diese Weinfreude, die sie ausstrahlt, strahlt sie nicht nur hier bei uns, sondern auch im Gasthaus aus. Und das ist begeisternd. Und bevor ich in dieses außergewöhnliche Gespräch einsteige, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Segnitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dafür bedanken, dass sie dieses Format begleiten, unterstützen, es eigentlich möglich machen. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Iris vom... Nein, sie ist sie selber. Und darum ganz herzlich willkommen, liebe Iris Gieshauf! Das mit dem Schnitzel ist bei euch ja so ein richtiges Heiligtum, oder täusche ich mich
da? Na, das täuscht du dich nicht. Schnitzel ist für die Österreicher ganz eine ganz wichtige Sache.
Also nur in Wien selber oder österreichweit?
Also ich kann jetzt nicht für Tirol und Vorarlberg sprechen, weil da habe ich nicht so gut viel Bezug dazu. Aber für die Steiermark und für die Salzburger, die ich kenne, und für die Wiener auf jeden Fall. Und da hat ja jeder, also jeder hat so eine eigene, wie es die Oma dann halt gemacht hat. Weißt, der eine hat es lieber gegessen, wenn sie ein bisschen dicker waren. Der andere hat es lieber gegessen, wenn sie ganz dünn sind. Mein Papa hat am liebsten die Zeitung durchgelesen beim Fleisch und wollte nur Panade haben, mehr oder weniger. Meine Mama macht es am liebsten vom, darf man jetzt gar nicht laut sagen, aber vom Schweinefilet. Die werden dann ganz klein und sind aber dicker und dadurch saftiger. Und da hat man schon so, also das Originale muss natürlich vom Kalb sein, aber da hat man schon so seine, jeder hat so seine eigene, wie man es selber am liebsten macht, glaube ich.
Aber vielleicht losgelöst vom Schnitzel selber, weil das wird ja wahrscheinlich ein 3-Stunden-Podcast, wenn wir da anfangen, das irgendwie im Einzelnen aufzulösen über die Panade und ob die
sich loslösen
soll oder nicht. Aber so beim Wein selber, wenn du einen Wein kombinierst, also die Klassiker sind ja
Veltliner.
Eher weniger, ist ja ein grüner Veltliner.
Sicher, sicher.
Auch für dich? Na, also jetzt so als eingedeutschte Steirerin, bist du da eher Veltliner oder... Hast du
oder.
Alternativen gefunden?
Und ich bin oder.
Du bist so.
Also immer wahnsinnig gern, weil das einfach ein super cooles Mundgefühl ist, wenn man so einen reifen Cabernet dazu trinkt. Also wir haben eine Zeit lang Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wann es war, aber auf jeden Fall war der Riesling Kabi circa 10 Jahre gereift. Und okay. Ich habe da so eine Charge gekriegt von Wegeler. Die haben die irgendwie gefunden oder keine Ahnung.
Passiert, wenn es
ja, ja, genau. Ist Gott, so Riesenweingüter, ne? Und das war's.
Aber ist erstaunlich häufig, oder? Dann rufst du bei Weingütern an, sagen sie, ich bin da mal durch den Keller gegangen und ja, hab da 120 Flaschen. 120 Flaschen, also, hallo?
Ja, genau.
Das frag ich mich immer, wie geht sowas?
Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist so krass. Aber ich meine, das sind halt auch Weinbauern, ne? Und das sind keine Statistiker und keine Lageristen. Und da kann sowas schon passieren. Und ich meine, zu unserem Glück, weil ich meine, wie selten ist es, dass du einen gescheiten reifen Wein kriegst, der im Weinkeller gelagert ist. Na, dankeschön, sage ich dann nur, gell? Auf jeden Fall.
Also 2010 Wegeler hattet ihr?
Nee, 2007 Wegeler war das. Und als ganz normaler Kabi ausgebaut. Und das herrlich. Mit der Reife zum Schnitzel, also das war wirklich, die Süße ist ja dann so ein bisschen zurückgegangen. Und das war, also das war mit diesem Butterschmalz und diese Geschmäcker zusammen, das war grandios. Ich habe das geliebt.
Aber das ist jetzt von mir aus in die Wachau gespiegelt, wenn du einen Veltliner nimmst oder von mir aus ins Weinviertel oder wohin auch immer. Was für einen Veltliner würdest du dafür nehmen? Weil Veltliner ist ja so eine pauschale Aussage wie wir nehmen Riesling. Also nehmt ihr da einen Smaragd oder nehmt ihr Federspiel, Steinfeder, nehmt ihr einen
Steinfeder findet man
schwachkostigen oder?
Ja, also ich glaube, der Vergleich zum Kabi, dann wär's wahrscheinlich am ersten ein Smaragd, aber mir wäre das zu alkoholisch, glaube ich. Also für meinen persönlichen Geschmack. Ich glaube schon, dass es viele gibt, die das gern mögen. Das ist ja so eine persönliche Geschichte. Aber vom Mundgefühl würde ich einen Smaragd dem restsüßen, reifen Riesling am ehesten sehen. Ich selber als Steirerin bin ein ganz großer Fan von Muscatella zum Schnitzel, zum Bockhändl, also allem panierten. Ich finde, ich mag super. Diese Frische gern, dieses Verspielte, gerade mit so einem Bockhändl, mit so was Panierten oder Schnitzel, ist egal. Das ist für mich die Kombination schlechthin.
Den Gedanken mit dem Backhändl würde ich immer im Hinterkopf behalten. Jetzt, wenn ich so einen Pairing-Partner zu irgendwas suche, dann stelle ich mir das immer so geschmacklich imaginär vor. Und wenn ich mir so einen Schnitzel vorstelle, also jetzt ein Kalbschnitzel, klassisch gemacht, was so richtig, und ich esse das, dann habe ich immer so das Gefühl, es entwickelt sich so ein immenser Appetit und ich möchte es so fast fressen. Also so richtig große Stückchen.
Stücke abschneiden.
Und das wiederum schafft der Wein, dass der es reguliert. Deswegen, also versuche ich da auch einen Wein zu nehmen, den ich wirklich aktiv trinken kann. Und da wäre für mich jetzt zum Beispiel ein Smaragd, wäre schon zu viel. Dann wäre da so dieses Appetitgefühl, ein Smaragd, der das wieder bremst, das wäre für mich so disharmonisch.
Ja, das macht dich zweimal satt, Gedanken, ne, dann in dem Moment.
Ja, genau. Und deswegen finde ich den Gedanken mit dem Kabi absolut genial, weil der es auskleidet, diese Leere auskleidet. Und auch mit dem Muscatella, das finde ich Muscatella finde ich sowieso total unterschätzt, wenn es ein gut gemachter ist. Egal zu welchem aromatischen Gericht, aber trotzdem Feinheiten hat, wie zum Beispiel Spargel.
Ja.
Spargel ist für mich ein sehr zartes, feines Gericht, was aber trotzdem hoch aromatisch ist. Und da finde ich Muscatella mega zu. Also daher toll. Habe ich noch nie probiert, muss ich ehrlich sagen. Schnitzel und Muscatella.
Ja, probier das einmal. Das ist schon. Und es gibt ja jetzt auch so Muscatella, die mit einer Lage ausgebaut sind. Und das ist. Dann haben die ja ein bisschen mehr Struktur als die normalen Ortsweine, die man so als Aperitif trinkt. Und das ist grandios.
Weißt du, welchen Gedanken ich großartig dazu finde? Oder was ich jedes Mal, wenn ich es probiert habe, sehr außergewöhnlich fand und was total unterschätzt ist? Das ist Rosé.
Das kann man jetzt überhaupt nicht
vorstellen. Echt? Rosé war für mich immer großartig. Egal, ob das jetzt Südfrankreich ist, dass du halt so einen typischen provenzalischen Rosé hast, der eine gewisse Frische, aber auch Kraft hat.
Die sind ja so Sears hinten noch.
Nein. Wir müssen uns echt mal zum Rosé-Treffen trinken.
Ja, aber ich bin ja mit Frankreich, da bin ich ja ganz außen vor, gell?
Ja, stimmt. Das ist vielleicht, aber wenn du so einen schönen, richtig schönen Schilcher nimmst, der so ein bisschen was Trockenes hat, also nicht die Billigschilcher, sondern die wirklich Klasse haben, die Tiefe haben, die vielleicht auch so ein bisschen Ecken, Kanten, vielleicht auch so ein ganz, ganz kleines bisschen ins nicht filtrierte.
Ja, wenn die so in so eine Würzigkeit rein, dann kann das schon auch funktionieren.
Oder?
Ja,
das wow. Schon. Weil mit dieser Würze von der Panade.
Das würden wir nicht.
Nee?
Ich probier's aus für dich.
Okay.
Ich sag dir Bescheid.
Bitte.
Ich kann es jetzt, also so für, es wäre nicht meine erste Wahl, sagen wir mal so.
Ja.
Aber die Grundidee, die verstehe ich habe einfach noch nie drüber nachgedacht.
Also ist ja jetzt witzig. Einfach. Wäre für mich das Erste, was da überhaupt in den Sinn kommt, weil eigentlich ist es für mich ein relativ kompliziertes Gericht. So einfach wie es ist, weil es ist für mich ein edles Gericht. Und dieses edle Gericht, so rein vom Geschmacklichen, brauche irgendwie so eine edle Begleitung. Deswegen finde ich so einen einfachen Veltliner manchmal so ein bisschen deplatziert. Auch diese Kombi von dieser eben vom Butterschmalz auf der einen Seite, dann eben diese Panade und dann hast du diese Frische der Zitrone. Das muss so ein Wein perfekt ausbalancieren. Und ein Kabi hat für mich dieses Edle dabei.
Also ich bin wirklich ein großer Fan davon. Obwohl ich sonst nicht so der große Kabi-Fan bin, aber in dem Fall zum Schnitzel finde ich es super passend.
Ein Backhändel auch? Also wirfst du das in einen Topf? Ist es für dich so ein Gericht mehr oder weniger nur von unterschiedlichen
Gerichten? Nein, ein Kabi zum Backhändel, das würde ich jetzt irgendwie nicht machen.
Ja.
Beim Backhändel bin ich wirklich beim Muscatella.
Okay.
Weil da hast du auch einen viel höheren Fleischanteil.
Ja.
Na, weil du hast ja die Brust, die Keule. Und dann wäre mir das, glaube ich, zu... Ja, das würde mir nicht so passen, glaube ich.
Was ist ein klassisches?
Da bleibe ich beim Muscatella. Sauvignon Blanc kannst du auch machen, natürlich super, ne?
Ah, glaube ich, ja. Aber ist es nicht manchmal ein bisschen hart, wenn du so einen Sauvignon nimmst und du hast die Säure und den fehlenden Schmelz dabei? Oder täusche ich mich da jetzt so?
Na, die sind ja halt, die haben ja nicht mehr so viel Säure jetzt. Also die aktuellen Jahrgänge, die sind ja von der Säure, das ist ja nicht mehr so wie früher, dass der die Zechennägel aufstellt. Also die sind ja alle sehr schön ausbalanciert.
Wenn du so einen Sauvignon aussuchst, nimmst du da eher so einen bekannten Produzenten, der mehr oder weniger eine sichere Sache ist? Oder gehst du dann auf die Suche und sagst, ey, den habt ihr noch nie gehört, der kommt bei mir von der Schule um die Ecke und hatte da schon immer Rebanlagen? Was magst du lieber?
Ach, das ist verschieden. Ich versuche, wir haben ja immer einmal im Monat das Backhändel. Und ich versuche nicht immer den gleichen Wein als Empfehlung zu haben. Weil ich finde, man kann ruhig auch verschiedene Sachen. Also es gibt nicht den anderen Wein, der passt. Es gibt immer wieder Sachen, die mir dann über den Weg laufen, wo man denkt, oh, das ist ein Bockhändelwein. Und da muss es jetzt auch nicht beim Sauvignon bleiben. Ich habe jetzt vom Weingut Troma aus der Südsteiermark den Weißburgunder, den normalen Ortswein sozusagen, das passt auch echt großartig.
Wow.
Und dann mache ich das für zwei Bockhändel-Versionen und dann schaue ich wieder weiter. Dass einem nicht langweilig wird. Und auch den Gästen. Ich habe ja viele Gäste, die immer wieder, also die zu jedem Bockhändel kommen. Wenn die jedes Mal das gleiche trinken müssen, das ist sehr blöd.
Ja. Aber ich finde auch für einen selber, also wenn man immer wieder den gleichen Wein oder die gleiche Richtung, dann nicht, dass man sich langweilt, weil die Gäste ja andere sind und auch immer unterschiedlich drauf reagieren. Aber man ist immer wieder vom neuen Wein, von der neuen Kombination immer wieder neu fasziniert und sagt, wow,
ja,
und das, was ich gefunden habe, und probier das mal. Und dann hat man so mal so eine ganz eigene Begeisterung, die man dann ausspielen kann. Und ich finde, die Frische muss man sich selber auch erhalten. Wieso habt ihr nur einmal im Monat Backhändel? Müssen die so lange abhängen, oder?
Ja, ich wollte eigentlich einen zweiten Termin machen.
Aber selbst zweimal, warum habt ihr es nicht jeden Tag?
Aber der Bauer kann nicht mehr Hühner. Na, das geht nicht. Da sind ja vier Töpfe am Herd. Da kann ja nichts anderes mehr kochen. An dem Bockhändel, da gibt's ja nur Bockhändel.
Ach, okay.
Ja, da gibt's nichts. Also es gibt Vorspeisen und Dessert, aber es gibt außer Bockhändel nur Bockhändel. Weil wir haben ja einen Topf nur für die Flügel, einen für die Haxerl, einen für die Oberkeule.
Ja.
Und eine für Bruststückel. Und dann werden die alle, das hat ja alles an verschiedene Garzeiten sozusagen. Und jedes wird zur richtigen Garzeit rausgeholt, aber kurz zwischengelagert und dann geht's raus.
Na, aber dann paniert und dann in die Fritte, oder?
Na, wir haben keine Fritteuse. Wir haben diese Töpfe. Wie bei der Oma früher.
Wow.
Und das ist ja dann schon ausreserviert auch, ne? Also die Leute kommen ja nur fürs Bockhändel.
Ja.
Die müssen auch Bockhändel essen. Die sind da relativ gnadenlos.
Das hat sich aber auch nie...
Vegetarier nicht gewünscht. Entschuldigung. An jedem anderen Tag gern, aber nicht am Backhändeltag.
Ja. Das hat sich aber in Deutschland nie durchgesetzt, oder? Backhändel. So als solches.
Ich verstehe das überhaupt nicht, weil es ist so ein cooles Essen.
Mhm.
Und ich verstehe nicht, dass wir die einzigen sind, die das so klassisch, also es gibt schon zwei, drei andere Läden in Köln, die sagen, sie haben ein Backhändel, aber dann ist es vielleicht ein paniertes Haxerl oder eine panierte Brust, die sie auseinanderschneiden dann. Das hat was mit dem Backhändel zu laut. Aber ein klassisches Backhändel bei uns ist, da hast du ein Schüssel und dann hast eben die mindestens vier Teile vom Huhn. Und das ist ein Bockhändel, da kommt der Salat dazu und aus die Maus.
Mhm.
Ich verstehe das nicht, dass das wirklich so selten ist. Weil bei uns daheim kriegst du es in jeder Ecke, jeden Tag.
Mhm.
Aber da geht's auch meistens in die Fritte, da hast recht.
Ja.
Hast du schon mal Bockhändel gegessen?
Ja, ich war ja vor kurzem in Südsteiermark, da hatten wir Bockhändel. Also jetzt das kürzlich und vorher natürlich auch. Aber ich fand das interessant, dass sich viele Sachen durchgesetzt haben, wie zum Beispiel Schnitzel etc., aber Backhindl eben nicht.
Kann ich aber auch nicht sagen, warum.
Also und in Deutschland, dass man es bekommt, dass das überhaupt jemand machen möchte, dass überhaupt der Aufwand getrieben wird.
Ja, Aufwand ist das nämlich auch. Ne? Also du kriegst ja dann die Hühner, dann musst du die auseinandernehmen. Dann muss jedes einzelne Stückerl panieren. Dann ist es eine fettige Angelegenheit an dem Tag. Also wir brauchen schon sehr viel Fett an dem Tag. Und es ist schon aufwendig, aber es ist wert auf jeden Fall.
Was ist da das Wichtigste? Ist es die Machart? Ist es der Zeitpunkt, wann es serviert wird? Oder ist es das Hühnchen selber?
Auf jeden Fall das Hühnchen selber. Also gutes Händel, weil es gart ja sozusagen durch die Panade im eigenen Saft.
Ja.
Es ist wie beim Fisch in Salzkruste, ne? Da musst einfach eine Grundqualität haben, die nach Huhn schmeckt. Wir haben das beim ersten Mal ausprobiert, ob wir es machen sollen, mit Hühnern, die wir woanders gekauft haben. Und es hat nur geschmeckt nach Fischmehl. Das war ganz schrecklich. Und seitdem wir die Hühner der Familians haben, das ist ja so eine Slow-Food-Empfehlung gewesen, das schmeckt richtig, das schmeckt krass nach Geflügel.
Okay.
Das ist wunderbar. Das ist wirklich einfach nur wunderbar.
Kann es sein, dass das das deutsche Problem ist? Dass wir nicht diese Produktliebe haben normalerweise und dann sagen, wie mit der Bratwurst auf dem Grill, egal was wir raufhauen. Weißt du, was ich meine damit?
Also, ich weiß, was du meinst und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe, glaube ich, sicher ein halbes Jahr gesucht nach diesen Hühnern.
Ach.
Also, weil man ja oft in Deutschland hat man entweder die großen Suppenhühner oder du kriegst die französischen Perlhühner oder so ein Kikkerhuhn, aber das kriegst nie oder selten als Ganzes, sondern nur immer so die einzelnen Teile. Wir wollten aber ganze Hühner haben und die sollten so 1300 Gramm haben. Und ich habe ewig, und keiner konnte mir das anbieten. Ich habe bei uns, bei den Lieferanten angefragt, hin und her, und niemand konnte mir das anfangen, bis zu der Idee, die ich dann gehabt habe, dass ich einfach bei Slow Food angerufen habe und gesagt habe, kennt ihr jemanden, der das, wo ihr euch vorstellen könntet, dass der das macht? Und die haben uns dann die Nummer vom Milianshof gegeben und dann sind wir da hingefahren, haben uns das angeschaut, haben die gefragt, ob die das machen würden, und so kam das dann zustande. Aber das Huhn, das Grundprodukt des Huhn ist schon die Nummer eins. Da fährt die Eisenbahn drüber. Was auch wichtig ist, sind gescheite Brösel. Also wir haben die Brösel aus Österreich dann.
Brösel sind?
Paniermehl. Und die haben einen anderen Geschmack, weil die Semmeln, ich meine, wir haben uns auf der Vivinum gesehen, du hast sicher irgendwann einmal Semmerl gegessen, sei es zum Frühstück oder irgendwann zwischendrin. Die schmecken halt anders als hier die Brötchen. Dementsprechend schmecken ja die Brösel anders. Und das Dritte, was super wichtig ist, sind die Garzeiten. Dass halt die Brust, das muss halt knusprig sein außen und es muss innen saftig sein. Und auch beim Flügel, und beim Flügel wird es vielleicht schwierig, weil es so klein, aber bei der Keule und bei der Oberkeule muss es halt das Gleiche sein. Es muss diese Kombination haben aus saftig und crunchy.
Butterschmalz, ist das wichtig? Welches ihr nennt?
Nein, wir nehmen ganz neutrales.
Ah, okay.
Da wird nichts verfischt. Und dann gibt's einen Salat dazu.
Was würde, wenn ich jetzt als normaler Endverbraucher da hinkomme zu diesem Händelhof, was würde so ein Hühnchen kosten ungefähr? Weißt du das? Roundabout?
Der Kilopreis meinst du? Also ich schätze, ein Zehner ein Kilo würde schon kosten.
Ist ja manchmal,
also wir haben ja einen Gastropreis, aber unter dem Zehner, glaube ich, spürt es nicht. Aber ich meine,
da finde ich auch mehr als okay. Also ich hätte auch mit mehr gerechnet, weil wenn du jetzt einen Gänsepreis zum Beispiel Kilo nimmst, dann bist du ja
gut.
Bei XY oder einen Entenpreis.
Das ist ja total abgefahren.
Aber da hätte ich auch mit mehr gerechnet. Und ich finde, das ist manchmal auch so das Problem, warum das Grundprodukt nicht funktionieren kann, weil der private Konsument, wenn er irgend so was halt bestellen möchte, ähnlich wie beim Wein, hat er emotionale Grenzen, wenn er die nicht überschreitet, wird er nie ein gutes Produkt bekommen, und daher dann wahrscheinlich genauso. Und wenn ihr da dieses Bewusstsein habt, dass ihr sagt, okay, wir gehen von vornherein gleich dort rein und bezahlen einfach mehr, weil der Aufwand halt mehr ist und das soll halt normal gewachsen sein, damit der Geschmack sich auch ausbildet, ähnlich wie beim Wein, dann ist das eine Bewusstseinsfrage.
Ja, aber ich muss sagen, ich kennt kein anderes Händel mehr essen. Also es wird einem ja manchmal so gezeigt, wie das so ausschaut, wenn die Hühner nicht so aufwachsen, wie wir uns das alle vorstellen. Und auch bei Eiern ist es so, ich bin da sehr empfindlich. Also wenn ich nicht weiß, wo das Händel herkommt, dann ist ich kein Händel mehr. Bei Händel bin ich noch viel strenger, also von meinem Gefühl her, wie dass ich hin und wieder mal, keine Ahnung, ein Burger esse, wo ich nicht ganz genau weiß, wo das Fleisch herkommt. Da bin ich dann irgendwie großzügiger. Aber beim Händel und bei den Eiern kann ich gar nicht.
Wie ist beim Wein? Hysterisch. Bist du da genauso? Also so akribisch, dass du sagst, okay, ich trinke nur das, genieße nur das, muss wissen, wo es herkommt. Braucht da entweder eine gewisse Qualität, einen bestimmten Stil oder bist du da, ich sag mal, kulanter, obwohl das ja nicht, das ist nicht wertend gemeint, sondern einfach bist du da entspannter, lockerer, kulanter, was auch immer.
Also ich schaue mir die Weinkarten an und wenn da nichts dabei ist, was mich interessiert, dann trinke ich Wasser oder Bier. Also ich trinke kein, wenn ich das an der Weinkarte ein paar Sachen weiß, ja, was ich nicht mag, ich bin ja alt genug jetzt schon, dass ich weiß, was ich nicht mag, das trinke ich ja nicht mehr, nur um Wein zu trinken.
Lässt dich beraten? Oder bist du jemand, der selber hingeht und sagt,
Ja, ich lasse mich gern beraten.
Hast du mal ein Erlebnis, wo du sagst, da warst du total geflasht, wie der oder sie das gemacht haben und wie die beraten haben?
Zu meinem 30. Geburtstag.
Letztes Jahr.
Waren wir, danke. Schön wär's. Nein, ich weiß gar nicht, ob es so schön wäre, aber.
Der war wirklich ganz, okay. Das war so der Kellner, der in mir gerade rauskam. Entschuldigung. Ja.
Oh. Auf jeden Fall waren wir beim Harald Rüssel, hat der Andreas mich eingeladen.
Ja.
Und eine meiner besten Freundinnen, damals die Sommeliere, war die Sibylle Herbst.
Ah, herrlich.
Ach, großartig, ja. Also damals schon großartig und wirklich. Und wir haben getrunken Ockfener Bockstein vom Nick Weiß. Und ich meine, wie gesagt, ich war damals 30, ich habe noch keine Sommelier-Schule gehabt, ich habe vielleicht, der Andreas hat mir wieder so ein bisschen Interesse an Wein gezeigt und wir waren dann dort und dann bringt sie den Wein und ich denke so, Alter, das stinkt. Das kann ich nicht trinken, das stinkt. Und dann habe ich gesagt, Fräulein, wie früher halt so war, Entschuldigung, der Wein stinkt. Und sie so, das gehört so, probieren Sie mal. Und dann habe ich ihn probiert und habe ihn sehr gut gefunden, aber und dann haben wir uns da irgendwie drüber unterhalten. Und das war eine Erinnerung an eine Sommeliere oder an eine Situation, an die ich immer wieder gern denk, wie die Sibylle mir damals sozusagen den unter Anführungszeichen Böxer, also es ist ja, ne, wir wissen ja, erklärt hat und gesagt hat, was es bedeutet und was Terroir bedeutet in dem Wein jetzt. Und das war ein ganz tolles Gespräch damals und das werde ich nie vergessen. Das war super.
Abgesehen davon, dass der St. Urbanshof so einen der ganz großen Empfehlungen, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der ihn nicht kennt. Aber wer noch nicht da war, sollte unbedingt mal hin. Wir hatten auch großartige Erlebnisse. Also nicht nur wegen dem Umfeld, dass du halt live in Trittenheim in der Nähe hast, dass du natürlich mit Nick Weiß, mit dem St. Urbanshof ein großartiges Weingut dort familiär angegliedert hast. Und es ist so schön. Also auch die Zimmer so großartig, das Restaurant selber so außergewöhnlich. Also da Riesenempfehlung, alte Rieslinge trinken, eine großartige Küche genießen, Produktbewusstsein, Familie Rüssel als Familienbetrieb.
Mega.
Also wirklich jedem zu empfehlen. Daher, wer noch nicht da war, unbedingt.
Ja. Unbedingt hinfahren.
Ja, machst du.
Mal für so ein paar Tage einfach nur, das ist wie Urlaub, das ist großartig.
Und da wusstest du, ab 30 fängst an zu stinken, also dass du dann einen neuen Weinstil hast, mit dem du dich auch sagst, aber wieso hast du keine Sommeliere? Du warst 30 und warst noch nicht Sommeliere? Warst du da schon im Weinbusiness? Na. Oder wann fing das bei dir an? Wie kamst du zum Wein?
Also ich habe mit Wein schon immer so ein bisschen was zu tun gehabt, ich komme aus der Südsteiermark, da fährt man am Wochenende auf den Buschenschank und dann trinkt man Kläfner und dann fährt man wieder heim.
Ja.
Also ich habe schon Bezug zum Wein gehabt, aber nie Wissen, also ich habe nie viel gewusst drüber. Ich habe einfach getrunken, das, wie man das bei uns daheim so macht. Und dann habe ich ja in Bad Gleichenberg die Hotelfachschule gemacht. Also die höhere Lehranstalt für Fremdverkehrsberufe nennt sie das bei uns. Das kann man machen nach der Hauptschule oder nach den ersten 4 Jahren im Gymnasium kann man dann wechseln auf eine fachbezogene Schule sozusagen. Und dann bin ich da knapp, also ein Punkt weniger und ich hätte es nicht geschafft, das war echt knapp, draufgekommen auf die Schule. Und da gab es dann schon so ein bisschen Unterricht mit Wein und Getränke. Aber das war jetzt nicht so mein größtes Interesse. Ich habe immer gern serviert und habe so den Kontakt zu den Menschen so gehabt, einfach mit dem Essen. Und dann war ich hauptsächlich nach der Schule an der Rezeption. Mhm. Und bin dann aber irgendwie nach Köln gekommen, auch wieder an die Rezeption gegangen und ins danach dann auch in die Reservierung. Und habe dann beim Andreas angefangen, im alten Essers nebenbei als Minijob samstags zu arbeiten. Montag bis Freitag im Job sozusagen. Und dann Samstag als Ausgleich im alten Essers damals in Sülz. Und der Andreas hat mich dann so zu verschiedenen Weinverkostungen mitgenommen. Der war eigentlich der Erste, der mich dann so ein bisschen da rangeholt hat und gesagt hat, komm, probier das und geh mit zu der Verkostung, geh mit. Und da war der Andreas positiv schuld dran, sag ich jetzt mal. Mhm.
Reserve. Weißburgunder. 2022. Freier von Gleichenstein, Kaiserstuhl, Baden. Du brauchst diesen Wein. Und das nicht, weil irgendjemand das behauptet, sondern weil er das Gegenteil von allem ist, was gerade falsch läuft in der deutschen Weinwelt. Kein Holzgeschmack, der sich aufspielt. Keine Marmelade, die Tiefe vortäuscht. Kein Etikett, das mehr verspricht, als die Flasche hält. Stattdessen ein wunderbares helles Gelb im Glas. Klar, wie eine gute Entscheidung. Grüne Mandeln, frische Birne. Grapefruit-Schale. Eine Salzigkeit und Mineralität im Abgang, die von einem Boden kommt, der vor 16 Millionen Jahren explodiert ist. Du spürst eine unglaubliche Frische und einen Grip, der einen festhält. Dieser Wein ist das, was Weinbau bedeutet, wenn man ihn ernst nimmt. Der Reserve ist der erste Wein seiner Qualitätsstufe, den das Weingut überhaupt produziert. Eingeführt 2023 zwischen Guts- und Lagenweine aus ausschließlich handgelesenen Trauben der Oberrottweiler Lagen Eichberg und Henkenberg. Kellermeister Johannes Köster, ausgebildeten Bordeaux und Burgund, mit dem Gespür eines Mannes, der weiß, wann Holz dem Wein dient und wann es ihn bedroht, hat ihn in großen Holzfässern mit leichtem Toasting ausgebaut. Sanft geküsst vom Holz, wie er selbst sagt. Nicht dominiert, nicht überschrieben, nur verfeinert. Die spontane Gärung mit natürlichen Hefen gibt dem Wein jene Tiefe und Komplexität, die kontrollierte Reinzuchthefen nie ganz erreichen, weil spontane Gärung nicht ganz nach Plan läuft, sondern nach der Natur. Und der Kaiserstuhl ist kein Berg. Er ist ein erloschener Vulkan. Entstanden vor 16 bis 19 Millionen Jahren im Oberrheingraben zwischen tektonischen Störzonen, die das Gestein aus dem Erdinnern drücken und es dann erkalten ließen. Was übrig blieb, ist ein kleines Mittelgebirge, 557 Meter hoch auf dem Totenkopf, der in die oberrheinische Tiefebene ragt, wie ein geologisches Ausrufezeichen zwischen dem Schwarzwald im Osten und dem Elsass im Westen, mit dem Rhein als Grenze und dem Vogesen als Horizont. Und dann ist da das Weingut Freier von Gleichenstein. 1490, ein Kloster, ein Zehnkeller und Holz, das 10 Jahre wartete. Der älteste Teil dieses Weingutes ist aus Holz gebaut, das im Winter bei abnehmendem Mond geschlagen, geflößt und geräuchert wurde und dann 10 Jahre lagerte, bevor es verbaut wurde. Das war 1490, als das Kloster St. Blasien beschloss, in Oberrottweil einen Zehnkeller zu errichten. Der Zehnte war die mittelalterliche Kirchensteuer, ein Zehntel aller Erträge, abgeliefert an die Kirche, gelagert in ihrem Keller. Heute führt das Gut Johannes Freier von Gleichenstein seine Frau Christina. Johannes Abiturjahrgang 1994 war intern am Bürglerhof im Schwarzwald, jener reformpädagogischen Schule im Geiste Kurt Hahns, und wusste früh, was er wollte: das Weingut weiterführen, aber nicht nur verwalten. Als er 2003 übernahm, umfasste das Sortiment rund 100 verschiedene Weine mit einheitlichem Etikett. Er straffte das Angebot, schuf eine Qualitätspyramide, erfand die Reservelinie, er denkt wie ein Qualitätsmanager und führt das Gut wie ein Bauer. Das ist die Kombination, das diesen Wein möglich macht. Weißer Burgunder, Pinot Blanc, ist eine Mutation des Pinot Noir, entstand durch spontane Veränderung der Pigmentierungsgene, die aus dem roten Elternteil eine weiße Tochter macht. Genetisch eng verwandt mit Pinot Gris und Chardonnay teilt er deren Burgunderfamilie, aber nicht immer deren Ruhm. Das ist sein Vorteil. Er muss nichts beweisen. Er hat keine internationale Fangemeinde, die einen bestimmten Stil einfordern. Er macht, was er kann. Kristallklare Frucht, straffe Säure und auf dem vulkanischen Boden eine mineralische Tiefe, die selbst erfahrene Burgundtrinker überrascht. Die besten deutschen Weißburgunder vom Kaiserstuhl, von der Mosel, aus Württemberg stehen internationalen Chardonnays auf Augenhöhe gegenüber. Nur, dass es kaum jemand weiß. Die Trauben für den Reserve kamen von Eichberg und Henkenberg. Handgelesen, limitiert. Im Keller, Spontangärung auf natürlichen Hefen. Ausbau im großen Holz war schonend präzise. Die Reserve-Reihe ist keine Tradition. Sie ist eine Entscheidung, getroffen 2023 mit dem ersten Jahrgang 2022. Ein Wein, den man einfach probieren muss, weil der erste Reserve-Jahrgang dieses Hauses zeigt, was passiert, wenn ein Winzer in 11. Generation entscheidet, sein Bestes noch einmal zu überbieten. Und wenn er das tut, was alle guten Weine tun und die meisten nicht schaffen, er hält länger nach, als das Glas leer ist. Vielen Dank für dieses großartige Erlebnis. Vielen Dank für diese Neuinterpretation. Dem Hause Freier von Gleichenstern, natürlich dem deutschen Handelsvertreter, dem Handelshaus Schlumberger. Ja, und du sollst diesen Wein probieren. Den Link dafür findest du in den Shownotes.
Und dann war es ja irgendwann so, dass sie in eine Werbeagentur gegangen bin, da war ich totunglücklich nach kurzer Zeit, weil so 8 Stunden vorm Computer sitzen, das ist echt nicht, da bin ich echt nicht gemacht für, also kann ich nicht, ganz schrecklich war das. Und dann hat sie im alten Essers das so zugetragen, dass der Andreas in die Küche wechseln musste und ich dann sozusagen den Service übernommen habe. Und dann war ein Gast, und ich weiß sogar noch, bei welchem Wein das war, der hat gesagt, der wird korken.
Welcher?
Das war Konuntum-Cuvée vom Gerhard Markus.
Ah, witzig, wow.
Und der Typ hat gesagt, der Wein korkt.
Okay.
Und ich hab das nicht kochen. Und ich habe das ganz schlimm gefunden, dass ich das nicht, also dass der das sagt. Und ich meine, dass ich ihm am Ende einen anderen Wein gebracht habe, ist ja klar, ne?
Ja.
Wie man damit umgeht. Aber ich wollte es für mich wissen. Und dann habe ich 2004, glaube ich, 2003 oder 2004, mit der Sommelier-Schule angefangen.
Ach, in Koblenz. Wegen dem Erlebnis?
Wenn ich so viel, ja, das war das Erlebnis.
Das, also das ist
war
ein das, Ding.
Ich wollte das wissen.
Ja. Wow. Ja,
jetzt weiß ich es.
Also schon erstaunlich grundsätzlich, dass der Andreas damals schon Markovic auf der Karte hatte. 2002 wird es dann wahrscheinlich gewesen, ja, sein, wenn du zurückrechnest.
Mhm, genau.
Das finde ich eine ganz starke Sache, weil er war ja 99, war er Winzer des Jahres.
Hat er auch schon Lagnatina
gehabt. Okay, wow. Also daher großartig, sowas zu haben. Dann, dass du damit in Kontakt kamst und dann, dass so eine Geschichte daraus erwuchs. War dein Weingeschmack, deine Weinvorstellung damals eine andere als es heute ist? Hat sich da was getan, was gewandelt? Oder sagst du, nee, ich mag doch die gleichen Winzer, die gleiche Art von Wein. Die Weinwelt hat sich natürlich auch verändert. Hat sich bei dir was getan?
Also ich weiß nur, dass der Andreas damals unfassbar entsetzt war. Der ist mit mir dann auch ein bisschen herumgefahren. Da war man an der A. Und ich meine, ich weiß nicht, ob der Herr Adenauer, vielleicht weiß er es hoffentlich nicht mehr. Wir waren dann dort und der Andreas hat die Adenauer Weine auch schon immer auf der Karte gehabt. Wobei man dazu sagen muss, es gab damals nur offene Weine in dem Laden. Es gab da keine Flaschenweine. Und wir sind dann da hingefahren und der hat sich gefreut, dass der Andreas gekommen ist, weil die halt schon eine längere Geschäftsverbindung gehabt haben. Und dann hat er uns da probieren lassen und wirklich bis zur Gärkammer. Und sogar bei der Gärkammer habe ich noch gesagt, boah, es ist so ein Lackerl. So ein Wasserl, ich kann damit nichts anfangen. Weil ich natürlich, ne, so als Österreicherin, blaufränkisch zweigelt, das waren meine Geschmacksbilder. Und dann kann halt so ein Pinot im ersten Moment zu mir.
Dich nicht beeindrucken.
Ich komme aus der Nummer jetzt wieder raus, aber das hat mich nicht beeindruckt. Nein, ich habe mir gedacht, so, das ist so wasserig. Und jetzt, ich meine, da hat sie einfach schon viel getan. Jetzt ist Pinot, also wenn du mich fragst, blaufränkisch oder Pinot, dann muss ich schon hören. Sehr überlegen.
Ja.
Da bin ich schon sehr, und ich mag so diese eleganten Pinots jetzt so unfassbar gern. Das ist, zählt schon jetzt zu den Lieblingsweinen. Das hat sich auf jeden Fall geändert.
Hat die A sich geändert oder hast du dich geändert? Also wahrscheinlich beides in gewisser Weise, aber so
ich glaube, ja, beides ein bisschen, aber ich mehr.
Ja.
Ja, ja. Ich bin da mehr auf die A zugegangen.
Kannst du es nachvollziehen, gerne. Warum? Ist es, dass du mehr Verständnis aufgebaut hast? Ist es, dass du...
Der Andreas hat mir einfach eine Zeit lang nur Pinot gegeben. Mein Geschmack.
Von morgens bis abends gab's...
Ich hatte eine Zeit lang Zweigeltverbot. Und ich glaube, in der Zeit hat sie dann mein Geschmacksbild
da
einfach
hast so... Hast du alles getrunken, Haube. Okay, gut, dann ja, wissen wir jetzt, wie das funktioniert. Sehr gut.
Gib dem Kind einfach das.
Genau. Hast du noch irgendwie Ziele, wo du sagst, das sind für mich Weine, die ich noch nicht verstehe? Und wenn ich das irgendwann verstehe, dann, keine Ahnung, bin ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere oder dann habe ich eine gewisse Sensibilität oder kommt es da gar nicht drauf an und jeder ist immer richtig, wo er ist?
Oh, mir kommt das da drauf nicht an, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Also ich finde, was ich finde dann schön, dass ich noch immer das Gefühl habe, dass ich mich weiterentwickle in meinem Geschmacksbild. Also ich weiß, dass die ersten maischevergorenen Weine, die fand ich ganz schrecklich. Und wenn man dann so ein bisschen dran bleibt und ein bisschen Interesse zeigt dafür und immer wieder was probiert, dass man da dann auch so, irgendwann sagen kann, oh, das finde ich jetzt super interessant und trinkt es auch gern. Aber nicht nur, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sag, ich muss nur Maische trinken, aber dass ich sag, ich habe jetzt noch ein Ziel, dass ich unbedingt, ich würde gerne ein bisschen mehr über Champagner wissen, weil ich das einfach so lecker finde, das Zeug.
Ja.
aber der Sebastian Botthäuser, der hilft mir da ja immer, der bringt dann immer wieder mal was. Und wenn wir uns sehen, dann kann passieren, dass wir so eine Flasche aufmachen und der erzählt mir dann immer noch was dazu. Das finde ich schon sehr spannend. Aber nicht, dass ich das jetzt, also das mehr für mich als für mein beruflich habe ich eigentlich relativ viel erreicht von dem, was ich erreichen wollte. Muss ich sagen. Oder viel erreicht, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass man das jemals erreicht.
Was automatisch durch die Praxis mit der Starweinliste und so, ne? Passiert, ja. Aber ja.
Also das hat mich schon, diese Starweinliste-Nummer, das macht mich schon sehr stolz.
Ist es auch. Also spricht ja für euch, spricht auch, finde ich, für euren etwas längeren Weg, dass ihr nicht kurz aufgeploppt seid und dann wieder weg, sondern ihr seid ja schon eine Instanz, nicht nur in Köln, sondern letztlich auch in der gesamtdeutschen Weinszene, jetzt auch die Gerolsteiner Wine Places, wo ihr ja als Institution mitgeführt werdet und ihr habt ja keine dieser Monster-Weinlisten, ihr habt ja so 120, 150 Positionen auf der Weinkarte.
Ja, genau, 120, 125.
Reicht dir das oder hättest du gerne noch eine Null hinten dran und würdest da...
Ah, nee, hör auf, na, keine Null hinten dran. Ja, eher wäre ich gern zweistellig.
Ja.
Ich finde das ja immer viel spannender, ne? Also ich war mal in Gent in so einem Laden, Publik, glaube ich, hieß das. Und die hatten eine Weinkarte, die hat vielleicht 30 weiße und 30 rote auf ihrer Karten. Und Silvio, ich konnte mich nicht entscheiden. Es war die, ich glaube, die geilste Weinkarte, die ich jemals irgendwo gesehen habe. So klein und trotzdem so wahnsinnig gut. Das war schrecklich.
Ja.
Und der Andreas sagte, du musst eine Entscheidung treffen. Und sage ich, wir müssen zwei Flaschen trinken, das geht nicht. Wenn das mal geht, es tut mir leid.
Ja.
Ich zahle auch eine.
Ist mein 32. Geburtstag.
Aber das ist schon, ich glaube halt, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es nicht auch schwierig ist, eine große Weinkarte zu schreiben, aber ich glaube vom Gefühl her ist es schwieriger, eine kleinere Weinkarte zu schreiben mit vielen spannenden Positionen drauf.
Finde ich auch. Also es sagt ja auch jeder, eigentlich reicht mir eine Weinkarte mit 10 Positionen, wenn ich 8 davon trinken möchte.
Ja, aber genau.
Das Problem, finde ich, ist dabei, dass wenn du so eine kleine Weinkarte hast, du wirst natürlich noch profilierter. Du hast noch mehr eine Aussage, du hast noch mehr eine Linie, noch mehr letztlich einen Charakter da drin. Und sei es, dass der Charakter Wischiwaschi ist, ist ja auch ein Charakter. Also dass man sagt, okay, dass man da einfach dann irgendwie die üblichen
Verdächtigen und nur die Namen drauf hat.
Genau, also das ist ja eben auch eine Aussage irgendwo.
Das kann ja jeder.
Ja, aber das letztlich hast du damit einen Stil, den du damit ausstrahlst und das ist bei einer kleinen Karte noch identifizierbarer als bei einer super großen Karte. Und das, finde ich, ist die größere Aufgabe. Deswegen finde ich 120, 150 schon eigentlich eine richtig krasse Aufgabe, dafür damit so viel Profil herauszuarbeiten, dass ihr eben wahrgenommen werdet.
Und zwei Länder eigentlich im Prinzip nur, ne?
Österreich, Deutschland.
Österreich, Deutschland. Also seit knapp über einem Jahr mal jetzt ein bisschen K&K mit, weil ich kann Slowenien nicht ignorieren, das geht nicht. Kann das Trentino nicht ignorieren, das geht auch nicht.
Warum geht's das nicht? Wegen deiner Herkunft? Wegen der Verbindung zu Österreich? Oder weil die Weine einfach so außergewöhnlich sind, dass ihr sagt, Deutschland und Österreich reicht nicht mehr?
Na, weil ich das einfach, weil ich selber die Weine so gern mag.
Ja.
Und weil ich mir das dann erlaubt zu sagen, ich finde die slowenischen Weine, also Vino Gros, du darfst es nicht ignorieren, weil das so gut ist. Das muss man in Deutschland da mal sagen. Es hat ja fast keiner.
Interessanterweise, ne? Also, das finde ich also wirklich, dass ja, kaum jemand Slowenien wirklich auf der Karte hat und das aktiv lebt, obwohl sofort. Die Weine teilweise wirklich so großartig sind, so außergewöhnlich, so eigenständig. Ja. Und damit meine ich nicht nur diese Natural-Sachen, die du dort findest, sondern ich meine eben auch diese grundkonventionelle Weinstilistik.
Diese Vermint-Geschichten von denen, das ist so outstanding. Also, und wenn ich sowas finden, wenn ich sowas so empfinde für mich, dann ist mir das relativ wumms. Mhm. Also ich habe jetzt sogar, das darfst du aber nicht weiter sagen, ich habe jetzt sogar Testalonga auf der Karten.
Oh, wow.
Weil ich das einfach so gut finde und dann schreibe ich da halt, ich beschreibe ja in einer Weinkarte so ein bisschen, wo was herkommt und so, und dann gibt's da halt jetzt einfach mal so einen Ausreißer, weil ich sag, ich habe da auch jetzt was gekriegt und ich finde das so gut und ich habe vielleicht habe ich für mich ein bisschen zu viel gekauft und jetzt kriegen's auch die Gäste was Besseres.
Aber wie kommt sowas, weil du es gerade erwähnt hast, dass zum Beispiel sowas wie Fourmint jetzt dermaßen seit 5 oder 6 Jahren unglaublich, sowohl von Seiten der Winzer als eben auch von Seiten der Sommeliers, der Weintrinker gehypt wird. Davor war es Chenin Blanc. Aber die Rebsorten gab es ja immer. Es hat sich nur keiner wahrgenommen. Wie kommt das, dass man diese Rebsorten nicht wahrnimmt?
Ich glaube gar nicht. Ich weiß nicht, ob das so viele waren, die gehabt haben. Ich weiß, die Heidi Schröck war eine der ersten, die einen trockenen Fourmint ausgebaut hat in Österreich. Den habe ich ja schon sehr lange auf der Karten gehabt. Aber sonst hast du nicht, aber Stracker habe ich damals noch nicht gekannt zum Beispiel. Oder Vino Gros hat es ja damals auch überhaupt nicht gegeben. Also ich glaube, das hat sie jetzt einfach, das ist vielleicht so ein bisschen, Mode ist jetzt das falsche Wort, würde ich sagen. Aber
ein Trend.
So eine Entwicklung. Ja, ein positiver Trend. Ja,
der löst sowas aus?
Vermint und Welschriesling an, ne?
Glaubst du, also sind das Zombies, die sagen, oh, heute ist mir langweilig, wir suchen mal eine neue Rebsorte aus? Oder sind von irgendwas begeistert? Oder sind das
Winzer? Nein, ich glaube, das kommt von den Winzern.
Von den Winzern,
ja? Ja, und ich glaube, also bei mir auf jeden Fall ist die Vivinum immer so, da finde ich immer Sachen. Ich habe meinen ersten Vermint auch, also abgesehen von der Heidi, habe ich diese Vermint-Nummer, habe ich das letzte Mal bei der Vivinum gemacht, dass ich von jedem, der Vermint gehabt hat, einfach den Vermint probiert habe.
Mhm. Okay.
Um da so Vergleiche zu haben. Ja. Und ich meine, jetzt ist es Welschriesling. Ich meine, da ist der Gerhard da mit natürlich.
Ja, mit seiner Welsch-WM.
Mit seiner Welschmeisterschaft. Ja. Aber das sind einfach Rebsorten, die jetzt ganz schön hip sind. In Deutschland noch nicht, in Österreich schon sehr. Und da auf den Ast springe ich gern auf. Ist es ein Ast, wo man aufspringt? Oder auf den Zug?
Auf den Zug, genau. Kannst du auf den Ast springen.
wenn er nicht aufbricht, mal gucken.
Aber
also weil das sind ja Sachen, die mich selber faszinieren und die ich selber wahnsinnig gern mag. Und dann verkaufe ich das einfach auch wahnsinnig gern.
Ja.
Das sind Weine, also gerade der Fourmint, der hat nicht so viel Säure. Es sind super Essensbegleiter. Ich habe ja hier das Thema, weißt du, wir sind ja nicht so ein Sterneschuppen, wo alle das Gleiche essen, wo man das Menü mit der Weinbegleitung nimmt, sondern ich habe hier die Frau Müller, die isst die Forelle, ihr Mann ist das Enrico, die Cousine ist die Krautfleckerl und die Tochter ist, keine Ahnung, Nackensteak, egal, oder Hühnchenbrust. Mhm. Und dann Iris, bringst du uns einen Wein, der zu allem passt? Ja, sicher, kein Problem. Und das sind meine Herausforderungen.
Ja.
Und dann musst du die Menschen einschätzen.
Manchmal, also stelle ich mir das noch schwerer vor, als wärst du jetzt eine Weinfachberaterin irgendwo im Sternerestaurant, wo du einen Stil hast, den zelebrierst, das Weinmenü rauf und runter erklärst. Das ist überhaupt nicht wertend oder klassifizierend gemeint, sondern bei dir geht's ja nicht so sehr, kann ich mir vorstellen, um den Wein, sondern um diese punktuelle Empfehlung, dass jemand sagt, bring mir einen Wein, du stellst was hin und die sagen, lecker.
Mm, genau. Darum geht's.
Erklärst du den Wein oder stellst du ihn einfach hin?
Nein, ich lass probieren und ich sag nie, was es ist.
Ach.
Ich habe immer die Hand vor.
Ja.
Weil, also weißt du, wenn du dann einen Chardonnay bringst, zum Beispiel, ist ja gern, muss man keinen Namen nennen, aber von jemandem, und jemand sagt zu ich trinke aber kein Chardonnay oder ich mag keinen Riesling oder keine Ahnung. Und deshalb halte ich immer die Hand vor und lasse die Leute probieren. Also ich versuche vorher schon herauszufinden, was sie gern trinken. Damit kann ich eigentlich immer ganz gut auch ein Bild für mich machen. Und dann versuche ich so eine Kombination aus, was essen sie, was trinken sie gern. Und dann gehe ich in den Kühlschrank, in unseren Weinschrank. Das ist ja wie so ein großer Kühlschrank. Und dann stehe ich vor den Flaschen und denke so, du oder du, was nehme ich jetzt mit? Manchmal ist es Klick, meistens habe ich Klick.
Ja.
Dass die das mögen und sollten passt es nicht eigentlich. Und ich meine, wenn es nicht passt, ich habe ja nur Weine, die mir schmecken.
Ja.
Ich kaufe ja keine Weine, die mir nicht schmecken.
Dann machst du schneller Feierabend.
Trinke ich selber. Ja. Da bin ich gnadenlos.
Welcher Stil passt zu deiner Persönlichkeit? Also was trinkst du gerne, wenn ich dich jetzt bei mir sehen würde und du hättest Backhindel oder Forelle vor mir und ich müsste einen Wein für dich aussuchen, womit würde ich ein Lächeln bei dir erzeugen?
Ah, ich bin schon ein sehr großes Welschriesling-Kind. Mit dem Welschriesling kannst du mich schon immer glücklich machen.
Schon immer oder jetzt aufgrund des Trends?
Ja, schon eigentlich schon immer.
Was macht ein Welschriesling aus? Ist der Zug, ist die Lebendigkeit, ist die Säure, ist es
für mich
einfach dieses...
Die Würzigkeit, ich mag das wahnsinnig gern, wenn die Weine würzig sind. Ich bin viel mehr... gehe viel mehr in die Richtung würzig, als dass sie so fruchtige Sachen, so verspielte Sachen, das darf nur der Muscatella, sonst darf das keiner.
Wollte ich gerade einwerfen, sage ich, und dann Muscatella, aber ja, schön. toll, okay.
Auch als Schorle übrigens, ne, Muscatella-Schorle, boah, da geht die Zensi nach der Arbeit, nach der Schicht und trinkst eine Muscatella-Schorle, eieiei, da kommt das Leben wieder zurück in deine Füßchen. Und ansonsten bin ich aber wirklich alles, was ein bisschen würziger ist. Und es muss trocken sein. Also ich darf kein süßes Schwanz, da wäre aggressiv. Das kann ich nicht.
Aber im Prinzip, wenn du sagst Muscatella, für mich ist Muscatella, wenn er, sag ich mal, richtig komplex gemacht ist, ist er auch nicht fruchtig und ist auch nicht übersüß oder pappig oder was auch immer, dann ist er würzig. Dann hat er diese Muskatwürze und hat so eine kräutrige Würze und hat für mich ja, eigentlich mehr... Ja, aber
Muscatella ist immer so ein bisschen verspielter, findest du nicht?
Ja, das schon.
Der ist immer so ein bisschen so, wie so Schmetterling.
Ja, tolle Begleitung. Oh ja, schön. Wow.
Das schaust,
gell? Kann ich nachvollziehen. Ja, total. Magst du so eine Metapher bei der Beschreibung? Nein. Also, ich bin ein Riesen... Nee.
Ja, ich weiß, dass du das bist, aber ich kann's... Nein, ich mag's nicht. Ich hab das aber nur für dich jetzt. ich hab mich vorbereitet, Silvio.
Genau, wollte ich gerade sagen, das war der eine, den du vorbereitet hast und jetzt ist rausgeschossen. Aber erzählst du gerne Geschichten über Wein? Also wenn du dann so...
Nein, ich arbeite mit Farben gerne.
Okay.
Also ich sage immer was Oranges oder was Grünes oder was Blaues. Also das habe ich auch mit den Kindern
schon. Aufgrund der Aromen oder des Geschmacks?
In der Nase. Reinriechen.
Nase, okay.
Also für mich riecht der blau und dann hast du ja meistens irgendwie was Schiefer oder so.
Ja.
Oder grau, dann hast du einen Kork.
Echt, ist Kork für dich grau?
Voll.
Kork wär für mich zum Beispiel braun.
Echt?
Ja, doch, weil Kork...
Braun,
wenn ich das so
braun
bisschen,
ist für mich so...
Na, wenn ich Kork mehr oder weniger rieche und ich drehe das so ein bisschen weiter, geht das für mich so in diese erdige Walnussrichtung. Und das ist für mich braun. Also dieses laubige, erdige, motrige, alte, walnussige, da sehe ich braun, da sehe ich überhaupt kein Grau. Kannst du nachvollziehen oder bin ich total daneben?
Na, ja, bei Braun bin ich, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber es ist bei mir anders. Ich habe voll grau, ich hab diesen, wenn du in den Weinkeller gehst, diesen grauen Schimmel.
Ah ja.
Das,
ja.
Da,
ja.
Also es ist alles so grau,
ja,
tiefgrau.
Ja.
Und ja, oder? Ja. Wenn du in den Weinkeller gehst, dann hast du sofort diese dumpfen, fruchtfreien und würzfreien Noten und du denkst so, boah, ey, schlimm.
Ja.
So ein richtiger Kork ist schlimm, finde ich. Was ich ja immer wieder so schwierig finde, ist, wenn du so einen Halbkorken hast, weißt, der nicht so richtig ein Korken ist, aber da, wo der Wein auch nicht anständig ist.
Mhm.
Das geht mir auf die Nerven.
Na, auch wenn der Korken den Wein wegschließt, ja, genau, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Also das finde ich auch schrecklich, wenn du nichts riechst, nichts schmeckst, aber auch nichts Identifizierbares schmeckst. Noch nicht mal diesen leichten Schleicher, auch nicht, dass irgendwie diese Parallelaromen, die manchmal entstehen, sondern wenn du halt, wenn du merkst, dass der Korken den Wein einfach wegschließt, was machst du dann, wenn du sowas riechst? Also ist sowas dann trotzdem irgendwie als Schorle vertickerbar oder?
Boah, nee, als Schorle ist schwierig. Sowas gibt es in der Küche.
Mhm.
Also zum Kochen finde ich, einen richtigen Korken gebe ich nicht in die Küche, das habe ich vom Sven gelernt, vom Sven Bultmann, ne, von Sibylles Mann. Mhm. Der sagt, dass der Korken sich ja auch sozusagen durch die Reduktion
intensiviert. Vermehrt. Das hatten wir immer, da hatten wir einen Empfang, da hatten die Champagner-Sorbet, also richtig Sorbet, weil es draußen heiß war. Und da hast du richtig geschmeckt, der Champagner-Sorbet hatte Korken.
Hast es nur du geschmeckt oder haben die Gäste das auch geschmeckt? Weil Gäste sind ja manchmal gnadenlos, ne? Die ich merken weiß. Ja manchmal gar nichts.
Nein, ich weiß, aber wir haben uns dann teilweise so unter, es waren irgendwie Fachveranstaltungen, uns alle nur angeguckt und jeder hatte so dieses unauffällige Lächeln, weil du halt Gast war, hast nicht gesagt, ey, schmeckst du es auch, sondern jeder wusste genau, was hier Phase ist und
Opa.
Ja, nee.
Na, wir hatten letztes Mal, also eben mit Kork habe ich zwei lustige Geschichten, und letztes Mal einen Wein gehabt und das war aber was Offenes. Und offene Weine, muss ich ehrlich zugeben, das probiere ich nicht jedes Mal bei jeder Flaschen.
Nee.
Und die haben sicher 4 Glasel davon getrunken. Da war nur ein Glasel drinnen. Und aus irgendeinem Grund habe ich zu Verona gesagt, probier das mal. Das ist unser neuer Bababa. Und sie probiert es und sagt so, das schmeckt aber komisch. Ich probiere das und denke so, boah, der hat Kork, bis der Arzt kommt.
Mm.
Und die haben 4 Glasel davon. Ich meine, die haben schon zahlt und waren weg. Da konnte ich jetzt auch nichts mehr machen.
Ja.
Aber dass keiner krochen hat.
Mhm.
Da war ich echt so ein bisschen schwerst entsetzt.
Na, manche sind korkimmun. Also man sagt, dass 15%
wirklich?
Aller Menschen sind, okay, alles klar. 4, ja. Nee, alles gut.
Aber das habe ich noch nie gehört mit korkimmun. Es tut mir leid.
Doch, also es sind 15% aller Menschen sind korkimmun und schmecken es einfach nicht. Also die riechen sich. Also die halt riechen diese explizite chemische Verbindung, nehmen die nicht wahr. Da sprengen die Rezeptoren in der Nase nicht drauf an.
Weißt du, ich hab das auch, aber beim anderen Geruch.
Okay, bei welchem?
Wenn jemand kifft.
Oh.
Ich riech das nicht.
Ach.
Die Johanna sagt, boah, da kifft einer davon. Ich riech das nicht.
Okay.
Das ist total, mein Kind verarscht mir die ganze Zeit. Die Kinder haben Kiffen.
Du riechst dann gar nichts, oder du riechst nur,
Nee, ich kann das nicht rausriechen, oder
ja.
Ich riech dann was, aber das hat bei mir keinen, weil, keine Ahnung, wenn du süß riechst, dann riechst du Honig oder, also, hast eine Assoziation dazu.
Mhm.
Aber wenn ich das riech, dann riech ich was, aber, oder auch manchmal riech ich's gar nicht, es ist wie Luft.
Mhm.
Das ist total komisch, die locken mir alle aus.
Wir sind gegen
jeder, der mich kennt, der weiß
das. Ist eine Schutzfunktion, sonst gibt's keine Müllfahrer, also, weil die sind ja auch irgendwann dann stark desensibilisiert oder nehmen's nicht wahr. Und so wird es wahrscheinlich in denen, entweder ist es ein genetischer Defekt oder, keine Ahnung, ein körperlicher Defekt, muss ja kein Defekt sein oder eine Variant, oder eben, dass man mal irgendwie, vielleicht bist du ja mal in einen Grastopf gefallen als Kind und deswegen riechst du es nicht mehr.
Ah, ich könnte dir jetzt was dazu erzählen, aber das erzähle ich dir vielleicht.
wenn wir uns mal wieder im Mast sehen, oder?
Aber ich habe auch noch eine zweite lustige Korkgeschichte.
Jawohl.
Ich habe hier mal einen Gast, die kommt jetzt eh nicht mehr, deshalb kann ich es erzählen. Die hat immer was zu meckern gehabt. Wirklich immer, immer, immer. Egal was, entweder war es zu kalt, es war zu warm, es war, keine Ahnung. Es war halt immer irgendwas, was nicht passt. Und dann haben wir einen grünen Veltliner gehabt mit Schraubverschluss.
Mhm.
Ein Liter Ware für auf dem Ausschank.
Mhm.
Und dann kommt sie und sagt, der Wein korkt. Und ich so, ja, ist klar, der Wein korkt. Beim Schraubverschluss. Kronkorken was.
Mhm.
Ich so, ja, der hat einen Kronkorken, der kann überhaupt nicht korken. Und dann sagt sie, ja, riech mal rein, Iris. Und ich denk so, oh, Alter, lass mich doch, also wirklich, bitte, es ist jetzt gut. Und ich riech da rein und denk so, oh mein Gott, ich nehme alles zurück. Ja, der korkt voll, der hat voll. Wie geht das, dass ein Kronkorken korkt, ein Kronkorkenwein korkt?
Ja, zum einen besteht ja die Möglichkeit, dass es ja ein Bakterium, das haftet nicht nur an Korken, sondern auch an Europaletten, also an alles, was irgendwie eine Holzgrundlage hat, an Fässern.
Holz ist, ja.
Und so kann das im Prinzip auch in einen Edelstankwein reinkommen. Dann war halt der Winzer der absolute Trottel, der das abgefüllt hat, obwohl er eben nicht gemerkt hat. Weil Kork entwickelt sich ja nicht, sondern Kork ist ja ab 10 bis 20 Sekunden, wenn du den Korken oder wenn du im Prinzip dieses infizierte Material irgendwie in Verbindung mit dem Getränk bringst, kann es überspringen. Oder du hast ja eben auch als Winzer die Möglichkeit, dass du Altwein verarbeitest. Wenn du den Wein nicht vercheckert bekommst und siehst da keine Perspektive, kannst du ja, ich glaube, bis zu 10%, da müsste ich mal nach den Prozentzahlen schauen, kannst du in den neuen Wein mit reinkippen, wie ähnlich wie Altbrot und neues Brot. Das ist teilweise gar nicht so verkehrt oder auch teilweise gar nicht verächtlich, weil du dem Wein nochmal eine ganz andere Reifedimension gibst, als wenn du jetzt einen frischen Wein hast. Also du hast ein ganz anderes Geschmacksbild. Das ja extra, ne? Und wenn der halt diese Flaschen aufgezogen hat, den da reingekippt hat und der hatte Kork, dann
dann infizierst du das komplette Fass. Dann
richtig. Und okay. Dann hat eben ein Schrauber, dann hat ein Kronkorken, hat mit einmal einen Korkschmecker, obwohl es eben ein Schrauber ist. Und daher ist das durchaus
so krass.
Ja, es war ein selber.
Und ich hatte 60 Flaschen von diesem Wein im Keller. Wow. Und hab dann 6 oder 7 aufgemacht, die waren alle korkig.
Ja.
So, dann rufe ich, der Louis wird sich noch erinnern können, von der Firma Wagner, der Louis Schweizer. Und ich rufe den Louis an und sage, Louis, der wird Lina korkt. Der Louis sagt, Iris, der Wittlina hat einen Kronkorken. So, Louis, was?
Das habe ich auch gemerkt. So nüchtern war ich noch beim Aufmachen.
So, Louis, der korkt trotzdem. So, ich rufe, das ist kein Spaß jetzt. Wirklich. Und der Louis, okay, hat dann 2 Flaschen, glaube ich, oder 3 bei sich im Lager gehabt. Hat die aufgemacht, war nix. Ich so, ach, der muss glauben, ich bin total echt. Und dann zweifelst du, und dann wirst du, schick da eine oder keine Ahnung, was machen wir jetzt? Und dann hat er mich einen Tag später angerufen und hat gesagt, du, im Lager in Ischgl oder in Gmunden, in Salzburg sind die ja irgendwo, da haben sie eine Flasche aufgemacht und die hat auch gehockt. Und ich so, boah. Gott sei Dank, die müssen dir glauben, ich bin total. Ja, und dann habe ich war so eine ganze Charge. Nicht mehr zum, also die jetzt da nicht verkaufen können.
Das habe ich weißt du was, das Allereinfachste ist, um nachzuprüfen, ob das Kork oder irgendein anderes, weil es gibt ja auch so manchmal
parallel. Ich weiß Wasser eine.
Genau, wenn du Wasser reintust. Genau, einfach mit Wasser verdünnen, weil, also dann verdünnen sich ja Aromen, also egal welche Art von Aromen das sind, ob das jetzt irgendwelche Fruchtaromen oder sonstiges ist, aber dieses Korkaromen, diese Korkverbindung kannst du nicht verdünnen. Und deswegen, wenn du jetzt von mir aus da ein Zehntel einfüllst und dann das mit Wasser auffüllst. Ich
weiß nicht, warum.
Genau, und dann riechst rein, dann riechst du immer noch den Kork raus. Und dann weißt du, okay, das könnte Kork sein. Oder es ist vielleicht was anderes. Kann ja eben auch teilweise ein Brettton zum Beispiel. Wenn ein Brett richtig krass ist und du riechst rein, du hast diesen halben Pferdearsch da drin und diese eben auch wiederum Walnussaromen, dann riecht das teilweise wie Kork, also für einen Ungeübten wie Kork. Und dann, ich habe das teilweise mit Du Cru Bocaillou zum Beispiel, also Saint-Julien, Bordeaux, und die haben teilweise so einen krassen Retinitis-Ton gehabt, wo du reinriechst und sagst, wow, hat der vielleicht Kork? Oder ungeübte Gäste haben den als Kork deklariert. Und da war das Einfachste, den einfach mit Wasser aufzufüllen und dann zu sagen, also nicht unbedingt Mineralwasser, weil die Mineralien verfälschen das auch, sondern einfach Leitungswasser. Und dann geht das auch.
Aber wie hast du das dann damals gemacht, wenn die gesagt haben, ja, der korkt, und du hast gesagt, na, der kehrt so? Und hast es dann mit dem Wasser gemacht, die wochten den ja trotzdem nicht, oder?
In der Regel habe ich den Wein dann zurückgenommen, also komplett zurückgenommen, wenn es wirklich interessierte Gäste waren.
Das war
also
in deiner Zeit hier in Bergisch Gladbach, oder?
Unter anderem, ja. Also auch, egal, in der Weinbar oder wo auch immer. Also da waren für mich die Regeln eigentlich irgendwie immer dieselben, dass die Gästezufriedenheit das Wichtigste ist. Und wenn du weißt, jetzt der hat irgendeinen Schleicher, einen Kork, was auch immer, und du kannst es nicht zuordnen, ich würde den Wein auf alle Fälle zurücknehmen, denn selbst wenn die Flasche trinken würden und würden die ganze Zeit darüber zausern oder meckern oder sich darüber auseinandersetzen und sagen,
ja nicht weiter, ne?
Nein, gehen sie unzufrieden raus und dann hast du ja trotzdem kein Glück in dem Augenblick. Und dann entweder trinke ich sie wirklich selber, dass ich mir sage, okay, ich wollte schon immer mal Du Cru mal wieder trinken, oder ich verkaufe es beim Glas und sage, okay, dann habe ich halt ein bisschen Verlust, weil für 60 Euro das Glas kann ich es auch nicht verkaufen. Oder, da gibt es Lösungen
dabei. Aber dann kriegst du wenigstens den EK rein. Das ist ja auch
genau,
schon viel Kunden
manchmal. Genau. Ja. Aber jetzt einen Gast auszusetzen, zu sagen, es sei denn, du hast halt so einen Gast, wie jetzt die Gästin, die du gerade beschrieben hast, die halt notorisch dann sich irgendwie beschwert. Weil dann das macht dann auch nichts. Dann braucht man da auch nicht immer wieder Futter reingeben. Weil dann kommt dann letztlich dieses, da kannst du kein Reklamationsmanagement betreiben, sondern einfach nur Futter für weitere Reklamationen dann irgendwo aussprechen. Und das finde ich dann auch schwierig. Da muss man dann kommunikativ das irgendwie lösen und sagen, hier ist unsere Grenze.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ist es mit dem Brett nicht so, dass man das mit Luft ein bisschen reduziert.
Es verändert sich.
Also Karaffe und so.
Also der Punkt beim Brett ist, das Brett ist immer gleich.
Okay.
Du hast, also ist auch im Zuge der Reife immer ziemlich gleich. Es verändert sich kaum, aber der Wein verändert sich. Und teilweise mit Luft wird der Wein dann kräftiger, bildet mehr Aromen heraus und dann kriegst du eine andere Balance da rein.
Und dann ist... Ja, okay.
Das ist so, als wenn ich einen XL-Anzug anziehe, dann sehe ich ein bisschen verhungert aus. Und wenn ich jetzt aber 2 Jahre was essen würde, wächst er rein in den XL-Anzug, dann schmückt er mich mit einem Eimer.
Das hast du sehr.
Und somit ist der XL-Anzug der gleiche. Und ich würde dann halt nur
besser reinpassen.
Ja, das mit meinen Metaphergeschichten später nehmen, ne? Das sind wir wieder. Nein, aber da, ja, mit Brett ist das so eine Sache, da hilft dann Karaffe, dem Wein ein bisschen Zeit geben und dann wächst er sozusagen in das Brett hinein und du hast eine andere Balance dafür. Verstehe. Aber das Brett wird nicht weniger, weil das ist so
ein, das ist ja auch ein Bakterium. Ich habe ja mit dem relativ wenig zu tun, weil er ja kein Bordeaux verkauft, deshalb war das jetzt interessant für mich. Mhm.
Lister Mare, 2024, Kama Kanda, Angelo Gaia, Toskana, Bolgheri. Der Name ist das erste Wortspiel und der ist gut. Lister Mare, Meerblick. Auf Italienisch jenes Wort, das im Immobilienanzeiger an der Küste die Miete verdoppelt, den Kaufpreis verdreifacht und die Vernunft gelegentlich komplett außer Kraft setzt. Con Lister Mare, mit Meerblick, ist der Zusatz, der aus einem mittelmäßigen Apartment ein begehrtes Objekt macht. Aus einer bescheidenen Terrasse eine Aussichtsplattform des Lebens. Angelo Gaia hat diesen Begriff aus der Welt der Makler in die Welt des Weins übertragen. Mit derselben Ironie, die man braucht, um einen piemontesischen Familiennamen in der toskanischen Maremma zum Aushängeschild zu machen. Lister Mare, der Wein mit Meerblick. Die Weinberge liegen auf einem sanften Hügel hoch über der tyrrhenischen Küste. Und an klaren Tagen sieht man tatsächlich das Meer. Der Name ist also Wahrheit und Wortspiel zugleich. Und beides bei Gaia kein Zufall. Bevor man jedoch über Lister Mare reden kann, muss man über den Namen des Hauses reden. Kama Kanda. Das ist Piemonteser Dialekt. Ka bedeutet Casa, also Haus. Makanda bedeutet Mercanticiare, was nichts anderes heißt als Handeln, Falschen, Verhandeln. Kama Kanda. Das Haus der endlosen Verhandlung. Und das ist wörtlich. Angelo Gaia, der Mann. Der Barbaresco, das piemontesische Weinwunder des 20. Jahrhunderts schuf, entdeckte Bolgheri Mitte der 90er Jahre als das, was es wirklich war. Eine Region im Begriff, sich selbst zu erfinden. Der erste moderne Bolgheri-Wein war Saskia, 1968. Was folgte, war der Begriff Supertasken. Weine jenseits der DOC-Reglements aus internationalen Sorten mit internationalem Ehrgeiz auf toskanischem Boden. Gaia, der in Piemont dasselbe getan hatte. Internationale Standards, ohne sich an der Konservativität des Systems anzupassen. Er kannte den Ort als seinen. Er wollte Land kaufen. Der bisherige Besitzer wollte zunächst nicht verkaufen. Also fuhr Gaia 18 Mal, dokumentiert verbürgt, die Strecke von Barbaresco nach Castagneto Caducci. Klopfte an dieselbe Tür, trank vermutlich denselben Kaffee, führte dieselbe Unterhaltung und wartete. 18 Mal. Man muss sich den Mann vorstellen, der wohl bekannteste Winzer Italiens. Schöpfer eines Barolo-Universums, das Kritiker jahrzehntelang in Ehrfurcht versetzt hat, der ausdauernd an einer toskanischen Landhaustür klopfte, wie ein geduldiger Vertreter mit dem besten Produkt der Welt. 1996 gab der Besitzer nach. Gaia kaufte es gut. Die Familie nannte es fortan das Haus der endlosen Verhandlungen. Der Name blieb. 6 Jahre nach dem Kauf 2002 war der Weinkeller fertig. Ein Kunstwerk aus Ergonomie und Weinbauverstand. Schwerkraftkälterung, Trauben werden von oben eingeführt, bewegen sich durch natürlichen Fall durch den Prozess, ohne Pumpen, ohne mechanischen Druck. Das war damals revolutionär. Die Qualität bleibt, weil sie nicht strapaziert wird. Das ist die Philosophie des Hauses. Minimaler Eingriff, maximale Präzision. Gaia hat es in Barbaresco gelernt und im Bolgheri verfeinert. Handlese ausnahmslos. Vermentino Viognier, Fiano. Der 2024er Lister Mare enthält ungefähr 40% Vermentino, 40% Viognier und 20% Fiano. Eine Assemblage, die auf der Karte nirgendwo ein gemeinsames Zuhause hat und trotzdem zusammengehört, wie 3 Charaktere in einem sehr guten Roman, von dem jeder einzelne interessant wäre und gemeinsam unvergesslich ist. Die drei Sorten werden separat vinifiziert. Was bei einer Assemblage die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist. Man muss wissen, was man hat, bevor man entscheidet, was man daraus macht. Der Vermentino bleibt im Edelstahl. Kühl, präzise, die Frische, die Salinität der Sorte unberührt. Der Viognier geht ins Eicheholz, entwickelt dort Textur und eine aromatische Tiefe, ohne die Frucht zu verlieren. Nach 6 Monaten werden beide vereint. Piano dazu, Ruhe. Das klingt nach einem einfachen Prozess und ist es nicht. Die Kunst liegt in dem Moment der Assemblage, im Verhältnis, im Timing. Zu früh vermischt, verlieren alle drei ihre Eigenständigkeit. Zu spät verliert der Blend die Frische. Und er verführt mit einer aromatischen Direktheit. Und er überrascht dann mit einer Struktur, die man bei diesem Leichtigkeitsanspruch nicht erwartet. Das ist Handschrift. Wenn ein toskanischer Immobilienmakler, wie es der Mare in sein Exposé schreibt, meint er Mehrwert, mehr Blick. Mehr Blick rechtfertigt jeden Aufpreis. Gaia, der den Begriff für seinen Wein entliehen hat, meint das Gegenteil. Kein Aufpreis für den Namen, keine Erwartung aus dem Etikett, nur die Frage, ob der Wein hält, was die Aussicht verspricht. Der Vista Mare 2024 ist das Ja-Wort auf diese Frage. Er ist der Wein, den man trinkt, wenn man nicht die großen Reden des Abends führen will, sondern einfach gut sein möchte, ohne Erklärung. Der Wein mit dem Meerblick, der tatsächlich nach Meer schmeckt, nach Salz, nach Küstenwind, nach 3 Rebsorten, die einzeln interessante Leben geführt haben und hier in einem Hügel über dem Tyrrhenischen Meer zum ersten Mal gemeinsam am Tisch sitzen. Das war keine schlechte Verhandlung. Danke für die Geduld, Angelo Geier. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Und falls du diese Kombination aus toskanischer Wärme und unglaublich saliner Leichtigkeit spüren möchtest, findest du den Link zum Bestellen direkt in den Shownotes.
Ist aber auch ein weltweites Phänomen, dass viele versucht haben, ähnlich wie mit Reduktion, das irgendwie als, ist wieder was ganz anderes, Reduktion ist klar, aber brennt es ein Bakterium und wenn du es einmal im Keller hast, dann kriegst du es nicht mehr raus, du kannst den Keller dann abreißen und teilweise haben Winzer im Burgund, haben angefangen so ein bisschen mit Brett zu spielen, hatten es mit einmal im Keller und mit einmal haben alle Weine nach Brett gerochen. Es war richtig brutal, es ist so eine richtige Stilentscheidung, wo du sagst, ich möchte es im Keller haben oder nicht.
Würdest du es im Keller haben wollen, hättest du einen Keller?
Ah, ich mag's gerne. Oh. Ich mag's wirklich gerne. Wenn du damit umgehen kannst, ist ähnlich wie Reduktion, mag ich auch gerne, wenn du mit umgehen kannst.
Ja, bei Reduktion mag ich auch gerne, aber es muss dezent sein. Es muss, also, nicht so.
Ja, ja.
Ab in die Fresse.
Es gab so 2020 die Phase, wo jeder irgendwie meinte, er müsste mitten im Jahr Silvesterfeuerwerk abbrennen im Wein. Ja. War das genauso wie du 2015 oder 2010 dann irgendwie das Gefühl hattest, du hast bei jedem Weinfan auf dem Bauernhof, weil jeder im Prinzip mit Brett spielen musste. Und das ist dann immer so schlimm, wenn es so dieses Übergewicht bekommt. Mhm. Nur weil irgendwie 1-2 Weingüter bei, gerade bei Reduktion war es ja Costerie mit ihrem Morceaux, die dann halt immer diesen Schwarzpulverton hatten oder diesen Silvesterfeuerwerkton hatten, der ja dann dadurch entsteht. Und manche können das einfach nicht. Oder passt der Wein nicht dazu oder der Stil nicht dazu und dann. Aber so ein bisschen finde ich, das ist eine Facette im Wein, dann ist es großartig.
Ja, also wenn das eine Facette ist und bleibt, dann kann ich damit auch umgehen. Du magst nur nicht, wenn es so voll in die Fresse irgendwie ist. Das finde ich dann, dafür ist es mir dann zu doll.
Aber wofür ich dich bewundere, das finde ich eigentlich total interessant, dass du in einer Weinregion aufgewachsen bist, wo Wein was ganz Natürliches hat. Also das habe ich ja nun nicht. Ich bin am Meer groß geworden und da, ich musste mir Wein sozusagen anlernen, auch dieses bewusste, losgelöste, dieses einfache Wein trinken. Und bei euch gab es das ja schon in der Schule mehr oder weniger zum Mittagessen, oder?
Ja, genau. Es ist wirklich so. Also und jedes Wochenende
sowas Natürliches. Bisschen,
ja. Aber wenn, ich meine, das ist halt schon, wenn du in einer Weinregion bist, dann das heißt nicht, dass wir nie Bier getrunken haben, aber eigentlich haben wir mehr Spritzer, also wie man, je jünger du bist, umso weniger ist er dann drin, dann ist ein Spritzer. Oder, und dann fangst du halt langsam an mit dem Welschriesling, Muscatella, Weißburg und probierst du dann halt so durch im Buschenschank. Kannst ja alles offen trinken. Und das ist, also Wein ist, war für mich nie irgendwie was, wir trinken eine Flasche Wein.
Ich denke, das ist das Problem in der heutigen Wein-Groß-Gesamtsituation, also wo ja jeder ein bisschen gerade klagt, dass er keinen Wein verkauft bekommt, weil meine Generation nicht mehr mit Wein am Tisch aufgewachsen ist. Das gab es bei uns zu Hause nicht. Es gab keinen Wein am Tisch, außer wenn jetzt irgendwie eine Feierlichkeit ist, aber dann wurde mehr getrunken. Es wurde nicht täglich zelebriert, also dass man einfach sagt, man hat Abendbrot dazu ein Gläschen Wein. Und da geht so viel, finde ich, wiederum Kultur verloren, oder? Wie findest du das?
Bin ich bei dir total, aber ich finde sowieso, dass dieses, also jetzt, wenn man so die jüngere Generation anschaut, dass sowieso verloren geht ein bisschen dieses, wir essen zusammen am Tisch zu Abend oder so. Wie viele junge Leute heutzutage das überhaupt nicht mehr so kennen. So das, wenn Mama arbeiten, Papa arbeiten, die Kinder essen, wie es ihnen passt, dann und dann, wenn sie Hunger haben, vor dem Fernseher, dieses gemeinsame, also wenn man halt einmal so Kinder fragt, die so, ich sag jetzt mal zwischen 15 und 22 sind, essen sie regelmäßig zusammen am Abend am Tisch, dann werden dir ziemlich viele sagen, nee, warum? Soll man?
Lieferando liefert unterschiedlich. Der Döner kommt schneller als der Burger.
Ja, ist so. Also das ist schon schade, weil ich finde, da geht halt wirklich wahnsinnig viel an sozialem Verhalten und Liebe verloren, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen traurig, wenn ich das immer wieder höre.
Bin ich komplett bei dir.
Und
ich
meine Tochter ist jetzt auch in dem Alter, wo man dann auch mit Freundinnen und so spricht und das ist nicht bei allen so, dass das selbstverständlich ist, dass man zusammen isst. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Das ist auch so eine Kommunikationsebene, finde ich. Also es ist ganz wichtig, am Tisch zu sitzen, miteinander zu reden, miteinander zu essen und sich auszutauschen, auch so diesen Moment füreinander zu haben. Und da ist Essen halt so, weil es sowas Intrinsisches ist, also sowas, man macht's halt, man muss es machen und man muss sich diese Zeit nehmen und wie man diese Zeit gestaltet, ist halt, ob miteinander, füreinander oder eben separiert voneinander, so spiegelt sich das dann eben auch so in den restlichen Verlauf des Tages, des Familiens, des gesellschaftlichen Lebens.
Ja, also ich merke das hier auch mit Gästen ganz extrem oder mit Jüngeren. Oder wenn Eltern mit ihren Kindern kommen, da sieht man, kannst du sofort sagen, die essen öfter zusammen oder nie. Das merkt man sofort. Mhm. Und das ist manchmal ein bisschen traurig, weil das Gefühl von nie ist sehr häufig.
Glaubst du, wir haben da eine Renaissance?
Das macht mich vielleicht ein bisschen traurig.
Ja, ich weiß, kann ich total teilen. Also bin ich total bei dir. Ich hätte gedacht, dass sowas, also wir haben ja gehofft nach Corona, dass es dann zurückkommt, dass man wieder miteinander und alle und man trifft sich im Lokal und ist ja so ein bisschen ausgeblieben. Nee, ist ganz schön ausgeblieben. Aber vielleicht jetzt in der Situation eben auch der digitalen Entwicklung.
Das hat viel damit
zu tun, vielleicht wieder zurückkommt, oder?
Nee, das hat mit der digitalen Entwicklung auf jeden Fall zu tun. Also das ist, Kinder ohne Handy siehst du fast gar keine mehr. Also gar keine mehr.
Ja. Auch Erwachsene.
Ja, also wie schlimm. Das ist so lustig, wenn ich habe ich so ein Pärchen da sitzen, beide sind am Handy, und dann sage ich, schreibt euch gegenseitig jetzt was, ihr könnt euch ja anschauen. Ich kann mir ja nicht zurückhalten bei solchen Sachen. Ne? Oder wenn das Essen ist, am Tisch kommt und wir servieren das Essen und der Andreas macht sich wirklich Mühe und bei uns die Küche, die macht sich wirklich Mühe mit dem Essen. Wir versuchen wirklich anständig zu kochen. Also wir kochen noch Essen. Und dann stellen wir das Essen hin und dann sind die am Handy. Dann geht zum Tisch und sagt Handy vom Tisch während dem Essen. Was soll denn das? Ich bin doch gnadenlos, echt. Mhm. Ich bin auch manchmal vielleicht so ein bisschen zu frech, aber ich finde, ich hole mir den Respekt, den ich dafür haben will. Weil ich finde das unmöglich.
Die Frage ist aber, kann man dafür zu frech sein? Also
es gibt schon Leute, die das nicht cool finden.
Manchmal brauchen wir.
Aber das ist mir relativ wumpe. Also vor allem alte weiße Männer. Ich finde es total unlustig, wenn ich als weibliche Kölnerin, sage ich jetzt einmal, Wirtin, für die bin ich meistens die Kölnerin, hinkomme und sage, keine weg vom Tier, während dem Essen. Und die Frauen sagen dann immer, ja. Weil es ist immer die gleiche Situation. Es ist so lustig, wenn ich darüber nachdenke. Ja, passiert. Mhm. Ich bin schon manchmal Besewirtin. Ich bin nicht immer nur
hier. Ja, aber toll, dass du es machst. Also finde ich super, weil diese Fokussierung auf die Aufmerksamkeit in dem Augenblick, das tut so manchem gut. Und nicht jeder hat das so im Alltag. Und dann ist das schon eigentlich ganz... Wir brauchen ja Anleitungen. Und wenn das sonst nirgendwo gezeigt wird...
Ich kann einfach nicht anders. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jemanden erziehen will, aber ich kann da nicht vorbei. Es ist nicht in meiner DNA drinnen, dass ich da vorbeigehe und das ignoriere. Kann nicht.
Ist beim Wein genauso, dass wenn jemand einfach nur säuft, dass du da sagst, hier ein bisschen Aufmerksamkeit?
Bei Wein ist es, okay. Da muss jeder seinen Weg finden, wie er. Also was ich wohl mache, ist, wenn ich sehe, es ist ein Tisch, die viel trinken, anständig trinken, dass sie dann je mehr Flaschen es sind, umso einfacher wäre. Also ich gehe da nicht immer höher, sondern ich versuche dann, wenn die schon, keine Ahnung, ich habe ein wundervolles Freundschaftspärchen, die kommen relativ regelmäßig und da fangen wir eigentlich mit den spannenderen Sachen zuerst an und werden dann immer, es geht immer mehr in Richtung Easy Drinking, weil ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne ist ja, ich meine, ab der dritten Flasche Wein hast du ja dann auch schon, ne, einen kleinen Doulieu. Und warum soll ich dann nochmal 70, 80 Euro, 90 Euro, keine Ahnung, so teure Weine haben wir ja eh nicht, aber nochmal so draufhauen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Da bin ich eher bei dem immer leichter, immer einfacher, immer gemütlicher, sag ich jetzt einmal.
Bin ich komplett bei dir. Also jetzt auch, ich finde, man braucht so einen kleinen Anfangswein, womit man sich so ein bisschen desensibilisiert. Mhm. Wenn der zu hochwertig ist, überfordert einen das stark.
Ja, die Blubbern gerne zum Beispiel. Das Blubber finde ich so immer bisschen super am Anfang.
Und super, ja. Und dann kann man richtig voll reingewählt. Dann hast du noch die Neugierde, dich damit auseinanderzusetzen, hast noch die Sensibilität dafür, bist doch nicht zu benommen dann letztlich auch. Und danach finde ich, aber diese Weine auszusuchen, finde ich dann manchmal noch schwieriger, weil sie dürfen nicht komplett abfallen. Weil das wirkt dann billig und du schmeckst es billiger raus. Also du brauchst einen gewissen Grundanspruch und du darfst auch nicht zu hochwertig werden.
Ja, aber in dem Segment bin ich ja ganz gut. In dem Segment bin ich ja ganz gut aufgestellt. In diesem easy, anständigen easy drinking Segment. Ich sprich so von, keine Ahnung, 42, 50 bis 60 oder bis 55. Und das sind ja die Weine, von denen wir dann sprechen. Und das ist, da bin ich ja, da habe ich ja genug. Da kann ich ja aus dem Vollen schöpfen. Und wenn ich weiß, dass die kommen, dann habe ich immer schon ein oder zwei Weine als Highlight parat. Die mache ich dann meistens auch schon am Nachmittag auf, weil ich weiß eh, dass die selber nicht aussuchen. Das weiß ich, dass das mein Job ist. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen. Und dann mache ich die am Nachmittag schon auf, dann sind die schon in der Karaffe. Manchmal sind sie sogar im AD. Und kann man in die Kommentare schreiben, wer das jetzt verstanden hat. Wenn die dann kommen, dann wissen die, dass die ein Blubber, dann was anderes und dann vielleicht zwei Highlight-Weine und dann werden wir wieder gemütlich. Das ist voll schön. Und ich kaufe manchmal auch Weine nur für die. Also, dass sie dann, die stehen dann gar nicht auf der Weinkarte, sondern da gehe ich da beim Nils durch die Gänge und denke so, oh, da hat er noch eine Flasche, zwei Flaschen Reifen, keine Ahnung, Satz von weniger oder so. Ah, die nehme ich jetzt mit und dann mache ich das so. Das mache ich voll gern. Ich kaufe unfassbar gern Weine für bestimmte Menschen. Das ist...
Was ja toll ist, das ist ja im Prinzip Gastgeberschaft, dass du sagst, okay, ich habe dem... Und wenn du sowas als Gast hast, dass du irgendwo hinkommst und dann sagst, die Sommeliere, der Sommelier, der Kellner, der Wirt... Den habe ich für dich ausgesucht. Das ist ja das, was man auch hat, wenn man zu irgendjemand nach Hause kommt und diese Herzlichkeit, die man dann lebt, wenn du so jemanden triffst, das ist ja einzigartig, ist großartig, ist außergewöhnlich. Also da und für uns selber als Gastronomen ja genauso, wenn wir sagen, wir haben eine so innige Verbindung. Ja, genau, finde ich auch. Wer ist Nils, wenn du sagst?
Vom Weinhaus Süd. Nils aus. Da kaufe ich wahnsinnig gern in Köln Wein ein.
Also der Also du gehst zum Händler hin und suchst dich selber aus und redest mit Nils so ein bisschen und...
Manchmal frage ich ja, ob er irgendwas besorgen kann. Das gibt er dann auch immer.
Wow.
Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ja.
Ausschließlich oder...
Und ich kaufe auch viel lieber ein, wenn ich was vor mir sehe, als wenn ich es in einer Liste drinnen sehe. Also wenn ich was Bestimmtes für eine Veranstaltung brauche, dann gucke ich schon in der Liste. Aber sonst kaufe ich lieber ein... Und sieh die Etiketten und denkst so, oh, das will ich schon ewig nicht mehr gehabt, das nehme ich jetzt mit. Und der ist halt so Österreich, Slowenien, der hat also ein paar Sachen und Deutschland ist der ganz gut ausgestattet und dann kaufe ich so nach Gusto.
Das macht großartig. Ja, das ist schön.
Und bei uns lebt ja die Weinkarte eh.
Kauferlebnis, was man auch weiter
hat. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und bei uns lebt die Weinkarte eh. Ich kaufe ja meistens nicht mehr als für die Flaschenweinkarte 2-3 Kisten. Also 12, 18 Flaschen. Und für die offenen Weine zwischen 48 und 60, je nachdem. Und dann suche ich wieder was anderes.
Ja. Wenn du sagst, es geht bei uns ohnehin nicht so weit, hast du für dich persönlich oder emotionale Grenzen, wo du sagst, also es sollte nach unten mindestens das kosten, damit alle Winzer, Nils, alle irgendwie glücklich werden und nach oben, wo du sagst, darüber hinaus, also fünfstellig wäre für mich ein bisschen zu viel, weil das gäbe es ja in Deutschland, Österreich auch, dass du sagst, ich habe da ein Blablabla, der das und das auf der Karte kosten würde. Willst du nicht? Passt bei euch nicht?
Nee, das, ich find,
oder warum nee, hast nee, du diese Grenze, die es
nee, vielleicht also gibt? Ich glaube, ich habe die Grenze auf der anderen Seite, weil ich anders kalkuliere. Also ich kalkuliere ja nicht mit Mal, sondern mit Plus.
Das heißt?
Das heißt, wenn der Wein bei mir 38 Euro im Einkauf kostet, dann rechne ich 25 Euro und die Steuer drauf. Und wenn der Wein bei mir ja. 11 Euro im Einkauf kostet, auch. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht mal rechne, können die teuren Weine ja gar nicht so teuer werden. Und ja, ich mache das, weil ich der Meinung bin, dass ich für den 11-Euro-Wein und für den 38-Euro-Wein die gleiche, also ich muss das gleiche machen. Ich muss anrufen, muss ihn kaufen, muss ihn kalt stellen, muss ihn aufmachen, muss ihn einschenken. Mhm. Und wieso soll ich dann mit dem 38-Euro-Wein mal 4 verdienen und weißt du, wie man? Das verstehe ich nicht, das System.
Hm, total, ich bin und, voll bei dir. Also ich hatte es in der Weinbar genauso, dass ich das genauso gemacht habe, eben auch mit dem gleichen Argument, dass ich sage, ich habe den gleichen Aufwand bei allen Weinen und daher arbeite ich mit einer Art Korkelt.
Ja, genau. Es sei denn, es kommt was aus der Schatzkammer. Mhm. Also wenn der Georg Briller mir noch um 17er Heizsatz, wo er nur mal ganz wenig davon hat, mir nochmal 3 Flaschen irgendwie abgibt, dann mache ich das nicht mit 25 Euro. Dann, ich glaube, das würde er nicht wollen.
Das sind ja mehr oder weniger auch Schutzpreise,
ja,
die man
ja,
mehr
genau.
oder weniger
die wollen auch ja auch manchmal nicht, Wein dass es unter einem bestimmten Wert ist. Also, das verstehe ich dann auch.
Aber dann kalkulierst du ja trotzdem nicht mal 4 und ziehst das ja. Das ist der Unterschied also zwischen auch einem privaten Unternehmen, wie ihr es seid, und einem etwas größeren Unternehmen, weil du halt im größeren Unternehmen mit Beverage-Cost arbeiten musst und mit Prozentzahlen. Ja, ja. Und da würdest du dir halt alles komplett durcheinander werfen, wenn du, also es wäre nicht nachvollziehbar, es wäre nicht kontrollierbar. Und darum gibt es da mehr oder weniger diese Prozentsätze, mit denen man arbeitet, mit denen man kalkulieren muss. Und bei euch geht's eigentlich darum, dass man am Schluss das bekommt, was man auch an Aufwand genau. reinsteckt.
Und wir hatten ja eine Prüfung und denen haben wir das erklärt, dem Finanzbeamten. Und der, also da war kein, das war jetzt irgendwie ein Thema. Dem haben wir das erzählt, dann hat er das so ausgerechnet und das war gut. Und wir sind da ganz gut rausgekommen.
Und bei Gläsern machst du es da anders? Also sagst du dann einfach, ich habe die Flasche und rechne mal 25 und dann durch 5 und dann kommst du genau auf den, wenn man immer ein bisschen mehr einschenkt, weil auch mal ein bisschen was zurückbleibt, wenn man selber mal was trinkt oder was auch immer.
Und mach dann, mach dann 50 Cent oder 1 Euro, je nachdem, was es für ein Wein ist, mache ich dann noch drauf. Aufs Glas, damit du diesen Probierschluck, wenn einer ist, oder den Schwund, den du manchmal hast, mit eingerechnet hast. Aber also meistens der Unterschied zwischen Flasche und Glas bei uns 2,50 Euro.
Und nach unten gibt's da für dich Grenzen, wo du sagst, also das sollte mindestens beim Winzer hängen bleiben, der Betrag, oder beim Weinhändler. Darunter ist es nicht vernünftig, ähnlich wie bei dem Hähnchen, wo man sagt, also man braucht halt im Prinzip einen gewissen Grundkostenanteil, damit alle irgendwie glücklich werden und abends auch ein Glas Wein haben.
Nee, also, aber wenn mir jemand einen Wein für 6 Euro anbietet und sagt, das ist der, keine Ahnung, das ist der Preis für Gastro und das ist 6 Euro und das ist ein guter Wein, dann nehme ich das an. Da beschwere ich mich nicht drüber. Aber wir kaufen ja auch nicht, also ich kaufe ja auch nicht beim Aldi, das würde ich nicht. Also ich würde nicht, also ich kaufe ja beim Winzer ein. Und wenn der Winzer, was ich nie machen würde, das ist, dass ich handle. Das mache ich nicht. Wenn der Winzer sagt, der Wein kostet das, dann kostet der Wein das und ich fange nicht an. Ja, aber wenn ich 3 Kisten nehme, kriege ich dann einen anderen Preis. Das mache ich nicht. Ich sage ja vorher, wofür ich gern hätte, und dann sagt er mir den Preis und dann bezahle ich den Preis. Das mag ich nicht, dass jemand dann noch sagt, vielleicht frage ich, ob die Fracht dann frei ist.
Weil du nicht der Typ dafür bist oder weil.
Nein, weil ich will ja nicht, dass jemand zu mir sagt, aber ich möchte Schnitzel, ich bin jetzt mit meiner Familie da, wir sind jetzt zu 5, ich möchte jetzt für Schnitzel 2 Euro weniger zahlen. Das mag nicht, dass man das mit mir macht und deshalb mache ich das, würde das nie mit dem Winzer machen. Oder mit dem Nils oder mit dem Fabian,
egal. Das Lachen war für mich der gleiche Grund. Also wenn bei mir jemand reinkam und fragte jetzt nämlich da 60 Flaschen, dann hatte ich da auch keinen Verhandlungsspielraum, weil ich von vornherein gesagt habe, ich habe den Preis kalkuliert und ich habe von vornherein versucht, dort einen fairen oder einen angenehmen oder einen gerechtfertigten Preis zu finden. Und darum gibt es bei mir keinen Rabatt. Würde es im Restaurant auch nicht machen. Mach's beim Winzer oder hab's beim Winzer auch nie gemacht. Also es war jetzt vielleicht irgendwie anders, wenn ich dann irgendwie 1000 Flaschen genommen habe.
Dann macht der Winzer das ja eh automatisch.
Ja,
Also wenn es ein angenehmer Geschäftspartner ist, dann sagt er, du, bei der Menge gebe ich da noch 2 Kisten drauf. Oder so.
Ja, genau. Also, aber ich war da auch nie der Handelstyp, der da sagt, okay, und was kann ich da an Prozenten noch unterdrücken und. War nicht so meins. Und ich finde, das nimmt auch ein bisschen was an dem entspannten Verhältnis von Winzer und Konsumenten, weil ich dann auch davon ausgehen muss, dass bei der nächsten Kalkulation vielleicht von vornherein ein bisschen höher reingegangen wird. Also dass er vielleicht irgendwie denkt, okay, naja, der handelt sowieso runter, dann schlage ich über 10% drauf. Und dann wird das so ein Gefeilsche und dafür bin ich, aber ich bin auch kein Kaufmann. Ja. Also daher kann ich das auch.
Aber dafür bin ich dafür auch nicht gemacht. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Und auf jeden Fall ist es der richtige Weg für mich, insofern. Und ich bin ja auch mit vielen Winzern, das ist ja das Schöne, wenn man nur Deutschland und Österreich hat, es sind ja viele Winzer, die ich wirklich persönlich kennen. Und mag, und wenn man durch die Vivinum geht oder keine Ahnung, letztes Jahr bei der Summa, kann ja wirklich viele drücken. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man ein faires Miteinander hat. Ne, dass die ja wissen, okay, da die macht keinen Stress und die bussle jetzt.
Ja. Glaubst du aber, dass man da noch objektiv ist, dass wenn du Wein probierst und du sagst, der ist von Manfred blablabla, dass du dann immer noch sagen kannst, aber der Wein ist scheiße?
Boah, ich weiß nicht. Ich würde mich da jetzt...
Weiß auch nicht.
Also, ich weiß, dass ich Weine von Menschen... Es gibt Menschen, die... Oder Winzer, die sind bei mir außen vor, aus welchem Grund auch immer. Und die probiere ich gleich gar nicht.
Würdest du Winzer menschlich aussortieren?
Ja, auf jeden Fall. Ich verkaufe keinen Wein...
Das ist ja eine auch menschlich-politische Entscheidung dann.
Das hast du jetzt gesagt, aber ich kaufe keinen Wein von Winzern, die ich nicht mag. Und ich probiere die ja gar nicht. Und wenn ich es nicht probiere, dann ist es ja... Ich würde auch keinen Wein bestellen von Winzern, die ich nicht mag. Mhm. Ich meine jetzt Frankreich, Spanien, Portugal, kenne ich jetzt nicht so. Da bin ich auf den Sommelier oder auf den Weinhändler angewiesen, aber... Wenn ich weiß, dass ich den nicht mag, dann trinke ich es nicht. Mag ich nicht. So viel Wein kann man ja auch nicht trinken. Da muss man ja nicht unbedingt die Weine trinken von Leuten, die deppert sind.
Ist ja. Das hast du jetzt gesagt.
Also du hast es schlimmer gesagt vorhin.
Nein, ich habe es halt deutsch gesagt, du österreichisch. Also von dem. Aber würdest du manchmal lieber, ich sag mal, Kalifornien, Australien, Frankreich, Spanien und so weiter verkaufen? Oder sagst du für dich selber, Deutschland, Österreich ist so facettenreich und so umfangreich und ich mag diese Persönlichkeit und mir reicht das, ja. Also es ist ja, ich finde das toll, dass du eine Kernkompetenz hast und dass du dich da richtig rein vertiefen kannst und das eben auch mit dieser menschlichen Emotionalität und Herzlichkeit liebst. Und da ist dann die Frage, ob man manchmal etwas vermisst, wenn man das andere nicht hat.
Nein, ich vermisse überhaupt nichts. Und man muss ja sagen, wir sprechen ja jetzt von der Iris, die im Essers arbeitet, die nur diese Weine verkauft. Aber es gibt ja auch die Private. Und die Private trinkt wahnsinnig gern Champagner und lässt sich sehr gerne von einem Bordhäuser oder von Herrn Wagner oder von Herrn Nietzsche was empfehlen, was sie trinken soll. Was aus Spanien oder aus... Oder der Gerhard Retter hat mir mal so einen tollen... Was war das? Hier. Alvarinho. Boah, war der geil. Also wirklich. Und das ist dann auch was ich noch kaufe. Für unseren Abend, den wir dann daheim verbringen.
Es gibt in Stellenbosch einen Familiennamen, der mit einer Weinrute, einem Weinrecht und einem Rosé in die Geschichte eingegangen ist und trotzdem klingt wie der Spitzname eines Grundschülers. Spatz. Michael Spatz. Michael Spatz-Sperling. Der Deutsche, der 1951 mit 10 Pfund in der Tasche von einem Schiff in der Tafelbucht stieg,
baute aus einem Familienbetrieb mit Zuckerrüben und ein paar Rebzeilen ein Weingut, das heute zu den bedeutendsten Familienbetrieben der Kap-Region zählt. Die Geschichte dieser Familie haben wir an anderer Stelle in aller Ausführlichkeit erzählt. Hier geht es um das, was nach Spatz kam. Spatz Sperling starb 2017. Was er hinterließ, führen seine Kinder Viktor und Nora weiter. Nicht als Verwalter eines Erbes, sondern als Weiterentwickler einer Idee. Viktor, der die Weinberge und den Keller leitet, hat den roten Granitboden des Simonsburg unter den Händen gespürt, bevor er laufen konnte. Nora, die das Marketing und den Export verantwortet und Vorsitzende des Greater Simonsburg Conservancy ist, nennt das Weingut nicht zuerst einen Weinproduzenten, sondern einen Hüter der natürlichen Umgebung. Und das sind keine leeren Worte. 375 Hektar umfasst der Damm insgesamt. 89 davon sind ausschließlich Naturschutzfläche. Der WWF verlieh 2018 den Titel Conservation Champion. Bis heute einer der wenigen Betriebe Südafrikas mit dieser Auszeichnung. Der Simonsburg. Nach dem heiligen Simon benannt, Patron der Kirschner und damit der denkbar unpassendste Schutzpatron für einen Weinberg. Aber die Kapkolonie des 17. Jahrhunderts machte solche Überlegungen nicht, bildet die Rückwand aller Delheim-Weinberge. 116 Hektar Rebfläche auf seinen Hängen und am Fuß des Klapmutskop, 3 Kilometer westlich. Was diesen Weinberg für den Weinbau außergewöhnlich macht, ist das Zusammenspiel zweier geologischer Schichten. Oben zersetzter Granit. Vor Millionen von Jahren vom Berg heruntergebrochen und durch Regen und Wind über die Hänge verteilt. Körnig gut drainiert, mineralreich. Und darunter eine Lehmschicht, die das Wasser auffängt und speichert, das der Granit durchlässt. Die Wurzeln der Reben stoßen durch den Granit, erreichen den Lehm und finden dort Feuchtigkeit. Auch wenn die Oberfläche trocken ist. Die Hälfte aller Delmweinberge wird ohne Bewässerung bewirtschaftet. Dryland Farming, wie hier seit Generationen gearbeitet wird. Kein Schlauch, kein Tropfsystem. Die Rebe sucht selbst. Viktor Sperling sagt dazu, je natürlicher die Umgebung, desto gesünder und ausdrucksstärker die Trauben. Das ist keine Marketingphilosophie, das ist Beobachtung. Die Weißweinsorten Chenin Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc stehen auf den kühleren höheren Lagen des Simonsburg, wo der Südostwind im Sommer und der Nordwestwind im Winter die Temperaturen dämpfen und die Reifezeit verlängern. Kühlere Lagen bedeuten langsamer reifende Trauben. Langsamer reifende Trauben bedeuten tiefere Aromatik bei erhaltener Säure. Diese Säure ist das Fundament, auf dem Delheims Weißweine stehen. Und auf dem Chenin Blanc 2025 insbesondere ruht. Den Namen Chenin Blanc erhielt die Sorte im 15. Jahrhundert nach dem Kloster Montchenin nach Tours Naturin. Was Chenin Blanc so einzigartig macht, ist ihre stille Extremität. Keine andere weiße Rebsorte der Welt produziert so selbstverständlich brillante Schaumweine, würdevolle Trockenweine und betörende Süßweine aus demselben Weinberg. Und tut das über Jahrzehnte hinweg. Ihre DNA-Analyse hat ergeben, dass sie aus einer natürlichen Kreuzung von Sauvignon Blanc und Trousseau entstammt. Sauvignon bringt die Frische, die Säure, die aromatische Direktheit. Trousseau, die Rotweinrebe aus dem Jura, rau, charakterstark, bringt Tiefe und Textur. Das Ergebnis ist eine weiße Sorte, die nie aufgibt und nie langweilig wird. Die in falschen Händen zu neutralen Massenware wird und in richtigen zur Offenbarung. Der Zusatz an Wudet auf dem Etikett ist weniger Beschreibung als Bekenntnis. Kein Holz, keine Barriques, kein großes Fass, keine Toastigkeit. Der Wein fermentiert in Edelstahl, reift in Edelstahl, kommt aus dem Keller ohne jeden Holzkontakt. Das klingt technisch, ist aber philosophisch. Wer Chenin Blanc ohne Holz vinifiziert, sagt damit, dass er der Frucht vertraut. Der Frucht und dem Boden und dem Klima. Genug, um zu glauben, dass sie ohne Hilfsmittel bestehen kann. Das ist keine triviale Entscheidung. Der Anwodet ist klar, direkt, frisch, ohne Schicht zwischen Trinkendem und Terroir. Wer wissen will, wie der Simonsburg-Boden, der Südostwind und der Granitboden in einer Flasche schmecken, trinkt diesen Wein, weil nichts im Wege ist. Der Chenin Blanc Anwodet 2025 ist die flüssige Kombination von Authentizität und Trinkspaß. Er lässt geschehen, was ist. Keine Holzintervention, keine aromatische Überschreibung, kein Kellertrick. Der Simonsburg Granit, der Südostwind, die 1300-jährige Sortengeschichte, die 1655 in die Kapkolonie kam und dort heimisch wurde. Wie sonst nirgendwo auf der Welt. All das in einer Flasche. Spatz Sperling hätte ihn getrunken gesagt. Passt. Das ist das höchste Lob, das von diesem Mann überliefert ist. Und dieses Mal ist es berechtigt. Ein großes Dankeschön der Delheim Winery für diesen großartigen Chenin Blanc.
für dieses glasklare Chenin Blanc Element. Und natürlich auch dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und wenn du diesen Chenin Blanc einmal so pur, so puristisch, so authentisch probieren möchtest, schau in den Link in den Shownotes.
Daheim trinken wir eigentlich relativ selten Österreich. Deutschland Riesling schon eher,
ja,
aber Österreich trinkt man daheim eigentlich relativ wenig. Das probiere ich dann hier eher
vor. Weil du es ja mehr oder weniger auch auf Arbeit hast, genau.
Und ansonsten sind Frankreich große Frankreichs-Fans. Also, das ist, heißt nicht, dass ich, also privat schaue ich ein bisschen mehr über den Tellerrand, sagen wir so.
Ist auch total wertungsfrei. Also es ist einfach nur, ich finde das, wie gesagt, gut, dass ihr eine Ausrichtung und eine Kompetenz habt, weil ihr damit auch für die Weingenießer, für eure Gäste greifbar werdet und nicht so ein bisschen wischiwaschi hier und da und man weiß nicht so recht, was man in diesem Gemischtwarenladen bekommt, sondern wenn man zu euch kommt, da weiß man, man bekommt das und die und eben diese Stilistik und Philosophie und damit, wie wenn ich zum Italiener gehe und da möchte ich ja auch keinen spanischen Spumante haben. Also daher finde ich das super.
Und also die
war ja letztlich auch eine Entscheidung. Ja,
das ist klar. Also es war natürlich schon im ersten Moment, die Entscheidung war klar, aber trotzdem hatten Andreas und ich auf jeden Fall den Plan B im Kopf. Wir haben gesagt, wenn jetzt alle anfangen, Pinot Grigio zu verlangen und wie heißt der billige Rote? Weißt du, was ich meine? Den
billige Rote?
Was sie jetzt alle?
Primitivo.
Ja, danke. Ich kann mir nicht mal den Namen merken, ist irgendwie auch sympathisch, gell? dann müssen wir drüber nachdenken, ob wir was ändern an unserem Konzept. Ja. Aber irgendwie ist das nie. Ich meine, wenn jemand Pinot Grigio will, dann kriegt er von mir einen Veltliner, was? Das passt da. Und für den Roten kriegt er ein Zweigelt. Und damit sind die Leute auch glücklich. Und
heißt ja manchmal auch, die Menschen zu verstehen und deren Geschmacksbild zu verstehen. Und manchmal ist ja diese Aussage, ich möchte ein Lugana Primitivo, Pinot Grigio, eigentlich nur ein Synonym für ein gewisses Geschmacksbild. Genau. Und wenn man das dann in deine Welt umtransferieren und
ja, und genau, da sind wir ja nicht so weit entfernt, wenn man ehrlich ist. Von so einem ganz leichten, von so einem ganz leichten Pinot Grigio ist ein leichter Liter Veltliner so weit weg nicht. Also sprich jetzt nicht vom Grauburgunder aus dem Badischen, sondern, ne?
Ja.
Und das hat eigentlich super funktioniert. Und was man sagen muss, das Österreich ist ja schon so ein Reiseland und die Kölner fahren sehr gerne nach Österreich in Urlaub. Und dann hast du natürlich mit Veltliner und Zweigelt, ah, oh, das haben wir im Urlaub getrunken, und dann hast du sofort, dann hast du noch meinen Dialekt dabei, und dann glauben die, sind im Urlaub, die Gäste. Also viele sagen dann, ah, oh, es ist ja, wie Urlaub bei euch, ist der Dialekt oder der Sprach und Zweigelt und Blaufränkisch und Veltliner, und dann mache ich die glücklich, ohne dass ich eigentlich schon was viel gemacht habe. Was ich meine? Also ohne, dass ich viel dazu down habe.
Total. Aber es ist ja in dem Sinne nichts anderes, als der Italiener in seiner Pizzeria um die Ecke macht, dass er genau dieses Spiel, was die Leute in dem Augenblick möchten, dieses deutsche Vita weiterspielt. Ja, genau. Und du nimmst genau diese Emotion, dieses Gefühl auf, spielst es ein bisschen weiter, nimmst es glaubwürdig dir selber zu Herzen und versuchst es einfach dann eben auch nicht zu missbrauchen, sondern zu gebrauchen und weiterzuentwickeln. Und damit bist du ja genau richtig. Was ist für dich dann so neben dessen, dass du es aufgreifst, wichtig, allgemein vom Weinservice? Also sind es bei dir Gläser, ist es irgendwie eine bestimmte Handhabe oder gibt es bei euch einen Stil, wo ihr sagt, das ist der Esser-Stil, so servieren wir Wein und darunter darüber nicht?
Oh, das weiß ich. Ich habe das halt irgendwann gelernt und ich mach so, wie ich es gelernt habe. Ich finde, das, was das Essen so ein bisschen ausmacht, ist, dass der Andreas und ich das gelernt haben. Also dass wir den Lehrberuf, also durch diesen Lehrberuf gegangen sind. Und deshalb servierst du automatisch gescheit die Teller, das finde ich wichtig, dass man die schön trockt und dass man nicht. Was kennst du das, wenn jemand wenn du gehst irgendwo hin essen, Burger oder was weiß ich, irgendwas, und dann kommt die Kölnerin, die dann die Teller auf dem Tisch übereinander stapelt. Da zieht's mir alles zusammen. Wenn das hier jemand machen würde, da würde ich halt schon sehr schnell einschreiten und sagen, das macht man nicht.
Ja.
Und,
aber stimmt, ja.
Und mir ist wichtig, also wir haben dann, wir haben für die offenen Weine die normalen Spiegelaugläser, also die normalen Spiegelaugläser von der ÖWM. Und wir haben für die Flaschenweinen die Definition, die so ausschauen wie ins Zaltoglas. Ich hätte natürlich lieber gern das Zaltoglas, aber ich meine, am Ende sind gestern am Abend auch zwei Gläser wieder kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, ob meine Gäste die zollen würden, wenn sie kaputt machen. Das kann man vielleicht in Berlin machen, aber bei uns im Gasthaus ist es ein bisschen trickier, ein bisschen schwieriger. Was ich dann in dem Fall schon mache, dass sie kriegt nicht, also die Dame gestern hat nicht noch einmal ein schönes Glas gekriegt, dann kriegt sie halt ein normales, ne? Ja, dann sage ich immer, schöne Glas gibt's nur einmal am Abend. So. Um darauf aufmerksam zu machen, dass das für uns schon auch nicht schön ist, wenn so ein teures Glasl kaputt geht. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn die Kellner die Korken rausziehen und es ploppt. Das ist absolutes Verbot, das weiß auch jeder hier. Darf nicht ploppen. Das habe ich einfach gelernt und da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, und wir machen halt keinen Weinservice in dem Sinn. Das heißt, wir lassen zwar am Anfang probieren, stellen dann aber die Flasche hin und dann hat jeder Tisch sein Tempo. Ich bin nicht jemand, der noch schenkt, großartig. Mhm. Weil ich finde, das im Gasthaus hat das keinen Platz. Ich finde, im Gasthaus darf jeder sein Tempo nehmen.
Nee, also kann ich nachvollziehen, es gibt der ganzen Atmosphäre auch eine gewisse Entspanntheit. Als wenn da immer jemand kommt und nachschenkt. Und für dich ist natürlich auch eine kalkulative Geschichte. Wenn du dann irgendwie 60 Gäste hast und du musst 60 Gläser nachschenken, brauchst du ja eine eigene Person, die du wieder umkalkulieren musst. Und dann hättest du wieder einen anderen Kalkulationsfaktor
letztlich da. Und ich muss sagen, was ich auch nicht mag, ist, dass solange nur 3 Tische besetzt sind am Anfang des Abends, schenke ich noch. Und wenn es dann voll wird, habe ich keine Zeit mehr dafür. Das finde ich, zuerst passt es mir und dann passt es mir nicht. Also was jetzt? Das finde ich, deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir sagen, wir machen den Weinservice so, dass wir probieren lassen. Bei mir dürfen alle probieren. Also wenn ich einen Vierertisch habe, dann schenke ich auch einen Vieren ein. Weil es müssen ja alle trinken und es müssen alle ja sagen. Und es ist noch nie passiert, dass einer nein gesagt hat und drei andere ja. Also das ist,
ach so, das habe ich noch nicht gehabt. Nee. Das wäre meine Überlegung gewesen. Was machst du dann, wenn einer sagt, nö, also auch noch nicht mal der Wein ist fehlerhaft, sondern schmeckt mir nicht?
Nein, es kommt
Ich
würde sagen, das kommt dann drauf an, wie die anderen drei reagieren. Ob die anderen drei sagen, ja, ich trinke den, dann kriegt der eine halt ein offenes Glasl, wenn er den nicht mag. Kann man ja auch machen. Mhm. Oder wenn alle vier sagen, das habe ich schon gehabt, dass alle vier gesagt haben, sie mögen den Wein nicht, dann bringe ich was anderes. Ist ja easy. Ist ja meistens nicht der einzige Tisch an dem Abend. Und wie gesagt, zur Not Feierabendwein.
Wie gehst du mit Reklamationen um, weil du mich vorhin gefragt hast, wie ich das mache mit dem Kork? Wie machst du das, wenn jemand sagt, der hat Kork, du weißt, der hat keinen Kork? Nimmst du die Flasche zurück oder hast du da eine Regel, dass du sagst, wenn sie es selber ausgesucht haben, dann nehme ich sie nicht zurück? Und also wenn er meinen Kork hat, dann nehme ich es zurück?
Wenn er meinen Kork hat, dann nehme ich die Flaschen zurück. Ohne Diskussion.
Ja. Wenn es so ein Schleicher ist, so ein kleiner... Ja. Kleiner Pupsi.
Ja, dann mache ich eine neue auf. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn der Kork verwechselt wird mit, keine Ahnung, wo es einfach eine andere, also mit Brett zum Beispiel jetzt, ne? Jetzt hat irgendein Blaufränkisch ein bisschen Brett, dann mache ich keine zweite Flaschen auf. Dann sage ich, dann müsste ich was anderes aussuchen, weil ich weiß, der Wein ist so, wie er ist. Und wenn sich jemand... es hat sich letztens jemand einen Maische vergorenen Wein ausgesucht und es steht bei mir auf der Weinkarte dabei und die haben es überlesen. Und dann haben sie gesagt, oh, der ist aber trüb und dann habe ich gesagt, ja, naja, aber wir haben ja schon, also der steht ja schon dabei und ihr habt euch den so, manchmal sagen ja die Leute, wir nehmen die Blanca, weil sie den Namen schön finden, keine Ahnung, steht unten dabei, Maische vergoren, und dann mache ich die Flaschen auf und die, ja, das ist ja ein Orangenschwein. Sag ich, naja, steht ja Maische vergoren dabei. Also nee, das haben sie jetzt nicht gewusst. Und so. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, wie Menschen zu mir sind. Also ich kann nicht sagen, dass sie immer gleich reagieren wird, wenn das dann jemand ist, der, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich das sage, ne, aber der seinen Fehler einsieht und der trotzdem den Respekt bewahrt und sagt, scheiße, könnte man vielleicht den zurückgeben. Und wenn das jemand ist, der nett ist und der Ja, zugewandt ist sozusagen, dann bin ich die Letzte, die sagt, na, das geht nicht. Aber wenn das so, so jemand ist, der davon ausgeht, dass es selbstverständlich ist, dass er einen neuen Wein kriegt, dann sage ich, na, sorry, aber sie haben mich weder gefragt, was ich dazu sag. Sie haben den so bestellt, wie wenn ich, also mein Empfinden war, sie kennen den Wein, so wie sie den bestellt haben. Der ist, wie er ist, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Da würde ich schon sagen, dass sie.
Wie man weiter reinruft.
Genau. Das ist bei mir sehr ausgeprägt. Ja. Das gebe ich. Ich gebe es zu, dass es sehr ausgeprägt ist.
Nein, es ist ja dann eben auch wieder ein förderliches Miteinander. Und da, also ist Quatsch, wenn man sagt, man erzieht Gäste, aber man weist den Weg vor. Und wenn dann jemand erneut zu dir kommt und du hast diese klaren Richtlinien, finde ich es auch ganz gut und ganz wichtig, einfach zu sagen, hier sind die Spielregeln so. Ja. Das ist ja, dafür bist du Hausherrin. Ja, genau.
Und es ist.
Und kannst es selber bestimmen und damit bist du ja auch authentisch. Ja,
das ist ganz lustig. Es gibt so einen, wie heißt das heutzutage? Blog heißt das, ne? Wenn jemand über Restaurants schreibt, Privatmenschen.
Schreibt, ja.
Und ist Tischnotizen heißt es. Und der hat geschrieben, die Freundlichkeit von der Iris kommt nicht automatisch. Wie hat er das geschrieben? So irgendwie, die Freundlichkeit kommt nicht. Die muss man sich erarbeiten, genau. Ja, das mochte ich sehr gerne. Also da habe ich mich sehr, ertappt gefühlt.
Ist aber wahrscheinlich auch irgendwas, was sich irgendwie entwickelt hat über die Jahre. Ja. Würdest du, wenn du jetzt zu deinem 18-jährigen Ich irgendwas in Bezug auf Wein oder Gastronomie empfehlen würdest, würdest du irgendwas anders machen? Würdest du irgendwas empfehlen? Würdest du eher mit bestimmten Weinstil oder Trinken anfangen oder?
Hättest also ich habe ja jetzt so ein 18-jähriges Ich, also so ein 90-jähriges Ich daheim. Ich meine, jeder muss seine Fehler selber machen, finde ich. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir anders, nee. Ich glaube, ich kann keine Empfehlungen machen. Weniger Aperol saufen. Als einziges vielleicht, aber, nee.
Das ist eine vernünftige Empfehlung, würde ich sagen.
Ja, die geht aber, die wird sowas von ignoriert, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ja, gut, wie gesagt, wüsste ich nicht, nee. Kann ich nicht sagen, was ich meinem 18-jährigen Ich sagen würde.
Aber hattest du deinen Weinmoment? Also du hattest ja den einen Weinmoment mit Markovic, ja. Als du den Kork nicht geschmeckt hast, aber hattest du den positiven Weinmoment, wo du das erste Mal reingerochen hast und gesagt hast, wow, auch das kann Wein sein und darum, genau darum mache ich das oder darum möchte ich das machen oder das kann ich noch nicht verstehen? Also irgendwas, was dich mal richtig neugierig gemacht hat oder wie so eine Erleuchtung?
Na, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin jeden Tag eine Erleuchtung. Aber
mit jedem Glas aufs Neue.
Ja, genau. Also gestern am Abend habe ich wieder so, da hatte ich einen Gast, der hat von Martin Muttenthaler den Bruck bestellt, den Riesling, den haben wir im Moment aus 18 auf der Karte. Und dann habe ich den probiert und das war wie eine Erleuchtung. Das ist so schön. Das hat mir so gut geschmeckt. Und dann stehe ich mit meinem Probierschluckel da und hätte eigentlich ganz schnell weiterlaufen müssen und musste aber kurz innehalten. Und das
schön. Ach schön.
Also das war toll. Und dann war ich auch wieder glücklich, dass der kostet bei uns 75 Euro. Und das war jemand, der kennt sich auch ein bisschen aus, also ein bisschen mehr aus, der war auch schon bei dir im Podcast. Und der hat dann eine zweite Flasche dazu trinken, weil er gesagt hat, wir trinken die zwar nicht aus, wir trinken da, aber wir wollen jetzt nicht runtergehen und bei der Kalkulation habe ich zapp die zweite Flasche verkauft. Was wir machen und dann habe ich am Ende auch mehr davon.
Mhm.
Als wenn ihr jetzt anders kalkulieren würdet, glaube ich.
Mhm, klar, ja. Aber die Geschichte ist schön. Was ist Wein für dich? Also wenn du Wein in ein Wort pressen müsstest, hättest du ein Wort für Wein?
Freundschaft, Glück, Geselligkeit.
Toll.
Also ich kenne wenig Leute, die Wein trinken mit jemandem, den sie nicht mögen. Das ist ein ganz seltenes Ding.
Und da will ich nicht bashen, das passiert mit anderen Getränken, auch alkoholischen schon. Bei Wein nicht.
Also selten.
Also man trinkt ein Bier mit jemandem, den man nicht mag und setzt sich da auch hin und so. Und
aber du würdest doch
Cocktail,
nie.
Also keine Ahnung, Cuba Libre, aber nee.
Du würdest doch nie eine Flasche Wein mit jemandem.
Ich würde mich nicht hin.
Wo du dich dann hinsetzt und sagst, komm, Franzi, lass uns Flaschel Wein trinken, wenn du die Franzi nicht magst.
Nicht mal, wenn der bezahlt.
Bist nicht käuflich.
Nein.
Ist ja Zeit, die du dann.
Stimmt. Ja. Na, vor allen Dingen finde ich, beim Wein hat man anders als bei anderen Getränken die Situation, dass man sich öffnet.
Ja.
Weil man nimmt ganz sensibel wahr, man versucht zu schmecken, auch wenn du noch nicht mal so nerdig, freakig bist wie wir, sondern Wein öffnet in dir etwas und man wird weicher. Mhm. Weißt du, was ich damit meine?
Ja, ich verstehe, was.
Wenn Wein trinkt, man wird sanft, man wird weicher,
man ist dem zugewandter auf jeden Fall.
Verletzlich. Ja. Und es passiert beim Bier nicht, da werde ich nicht open.
Ja, auf gar keinen Fall. Das ist echt schön. Aber manchmal passiert es beim Chartreuse, ja. Ne?
Oh Gott, ja. Zur Erklärung, Iris und ich
haben einen Chartreuse-Moment.
Nein, ich trinke normalerweise keine Spirituosen oder Liköre oder sonstiges. Wir waren bei
das
der
Bedienung
im
nicht.
Mass beim Steve. Nein, ich weiß, wie das denn ausgeht. Und so ging's ja auch aus.
Ja, das ist selber schuld, sag
ich
nicht.
Ich weiß, ja, genau.
Aber ich bin brav am Gangen.
Also beim Chartreuse. Wir wollen es nicht weiter ausweiten.
Das war schon sehr lustig. Aber das war ein sehr schöner Abend.
Ja. Aber du wolltest was zum Chartreuse sagen. Da geht's dir genauso, dass du weich wirst und dass du dann diesen, oder nicht, oder?
Na, ich wollte dich nur dran erinnern.
Okay.
Sehr gut. Nein, ich meine,
vielen Dank, passt sehr gut.
Nee, ich meine, was du gesagt hast, dass man beim Wein einfach so ein bisschen weicher wird. Und oft ist es ja, dass man dann noch den neuen Schnapsadel trinkt oder so. Und dann will man, dann kommt, man ist ja automatisch, dass so ein leichter Dulieu-Trunkenheits- Dings einsetzt und da wirst du ja nicht mit jemandem beisammen sein, den du nicht haben kannst. Weil man gibt, wie du gesagt hast, man dreht schon sein Persönliches nach außen, wenn man besoffen ist oder wenn man, ne? Und das kann ich nur an Plätzen und mit Menschen, wo ich mich wohlfühle. Ich hätte nie irgendwo, wo ich mich unwohl fühle oder wo ich nicht weiß, dann trinke ich deutlich weniger.
Gibt's für dich eine Person, wo du gerne mal ein Glas Wein mittrinken würdest? Also sei es berühmt, nicht berühmt, tot oder lebendig oder, also reizt dich irgendjemand so als Mensch, den du vielleicht nicht kennst oder kurz mal erlebt hast, wo du sagst, boah, mit dem würde ich?
Nee, ich hab so einen kleinen, aber so einen feinen Bekanntenkreis und so feine Menschen um mich herum. Ich habe einmal den Wunsch gehabt, dass ich jemanden Wein, ich habe eher so den Wunsch, dass ich jemanden Wein einschenken darf, so als Wirtin, weißt du, als, aber okay. Für mein persönliches, ich suche keine neuen Freunde gerade, ich bin mit dem, was ich habe, mehr als zufrieden, und das sind ja auch manchmal so Menschen, die man nicht so oft sieht und mit denen man dann ein Glas Wein trinkt. Das finde ich immer sehr schön, wenn das so, es gibt ja so Menschen, die siehst du alle ein, zwei Jahre und trotzdem hast du das Herz an ihnen verloren. Dafür muss man sie ja nicht jeden Tag oder jede Woche sehen. Und das sind dann immer sehr, sehr schöne Momente, finde ich, wenn das so ein bisschen so einen Seltenheitswert hat, sozusagen, ne? Aber dass mir jetzt jemand einfallen wird, wo ich sagen würde, mit dem würde ich wahnsinnig gerne ein Glas Wein trinken, das wüsste ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, eher die, den würde ich gerne mal ein Glas Wein einschenken. Dass ich den
mal. Wen, wenn ich fragen darf?
Ach, das war, aber das habe ich in der Zwischenzeit, durfte ich das auch schon, das war der Harald Krasnitzer.
Ach, schön. Ja.
Und habe ich mir wirklich lang gewünscht. Und ich glaube, der hat das gar nicht gewusst, obwohl er einige Menschen ihn kennen. Und ihm das vielleicht schon gesagt haben, aber irgendwie, weil, ja, Iris vom Essers, ne, ich meine, der wohnt zwar nicht weit weg, aber trotzdem. Und irgendwann, das war ein Bockhändl vor einem halben Jahr oder so, komme ich raus aus der Küche und sehe, dass der an Tisch 15 sitzt und mir sind fast die Teller runtergeflogen. Ich habe nicht gewusst, ob ich warnen, schreien oder lachen soll. Und hat mir sowas von aus dem Konzept gebracht, das war unfassbar. Das war, also wirklich, da war ich, das ist relativ schwierig, dass man mich noch so richtig aus dem Konzept bringt, aber da war ich wirklich voll durch den Wind. Und ich bin wahnsinnig gefreut. Ich bin wirklich richtig, richtig gefreut. Aber,
ach, schön. Das war's dann. Hast du ihn das wissen lassen? Also hast
du
gesagt,
ich glaub auch schon,
dass sie bei dir sind oder so? Oder?
Ich glaub, Ich glaube nur, dass sie wahnsinnig professionell waren im Tisch. Ich habe mich so gefreut, bis sie vor die Trainer kommen. Ich glaube nicht, also so gut keine Schauspielern, dass sie das verbergen konnte. Nee. War schon okay. Mm. Einen schönen Abend.
Und wenn du mit deinen alten Bekannten ein Glas Wein trinkst, ist es dann jedes Mal ein besonderer Wein oder ist es dann, wo du sagst,
was ist ein besonderer
die
Menschen Wein?
Sind die, das Hauptelement, na, weiß nicht, wenn du da irgendein großes Gewächs gereift, tralala, irgendeinen teuren Schaumwein oder außergewöhnlich alten einen, den du für lange Zeit weggetan hast oder
das habe ich glaube ich eher mit Andreas
Zusammenkunft,
dass wir manchmal so eine Flasche Wein vom Keller holen. Aber so mit alten Bekannten, also ich habe mit der Chrissy, mit der trinke ich Hakamsekt, weil wir gern Hakamsekt zusammen trinken und da eine Verbindung dazu haben. Ich habe mit verschiedenen Menschen also ich kann nicht sagen, das ist mein, ich mache das immer sehr abhängig vom Gegenüber, was derjenige mag und trinkt oder was wir schon zusammen getrunken haben oder manchmal ist es jemand, der wo wir was getrunken haben zusammen und da habe ich zwei Flaschen und die eine Flasche hat ihm sehr gut geschmeckt und dann lege ich die zweite weg und schreibe einen Namen drauf und wenn wir uns das nächste Mal wieder sagen, dann sage ich, schau mal, ich habe sowas mache ich. Aber
tolle Idee, oh super.
Ja, ich habe viele Namen auf meinen Flaschen in meinem Keller.
Ja, super. Ne, da hat man auch Ziele und Wünsche und irgendwann und manchmal sucht man dann für den Wein den Anlass, also dass man einfach sagt, okay, ich habe hier von Harald noch den Wein liegen.
Ja, der hat zum Beispiel auch jetzt einen Wein hier. Der hat mir jetzt was, der hat mir letztes Mal gesagt, was er gern trinken wollte das nächste Mal. Das habe ich in der Zwischenzeit besorgt. Der braucht nur kommen. Falls du das hörst, Herr Krasnitzer. Er ist da. Kalt.
Schön. Oh, herrlich. Gibt's irgendwas, was du dir irgendwie noch wünschst, was du vorhast, was du gerne noch machen würdest?
Haben will ich wieder irgendwann.
Richtig, zum Arbeiten und Leben und können Rücken kehren? Ah, wirklich?
Ja.
Was hat die Südsteiermark?
Irgendwann, ne? Also jetzt.
Außer Berge und schöne Landschaften und.
Ich bitte dich, erreichst nicht, du warst in der Südsteiermark. Die Mama.
Aber es ist wirklich so, also alle, die noch nicht in der Südsteiermark waren, ich war ja vor Monat oder so das letzte Mal da, man kriegt den Mund nicht mehr zu. Man fährt da durch die Landschaften, durch die Gegenden. Ich glaube, selbst die Toskana wird neidisch, wenn sie durch die Südsteiermark fährt. Dann trifft man die Menschen, dann geht man in die Wirtshäuser dort, dann trinkt man die Weine, man isst dort. Das ist so unglaublich. Also es ist so etwas, wo man sagt, wow.
Ich denke mir das halt auch immer, weißt, wenn ich dann daheim bin wieder und fahr da durch und denke mir so, boah, Iris, was machst du eigentlich in Köln? Es ist so schön, es ist einfach so schön daheim. Es ist so schön. Und wenn es dann über die Ratsch fährst oder in Gamlitz bist oder in Ennerhausen oder in Leibniz, wo ich herkomme, das ist, da geht mir das Herz auf. Das hat, obwohl ich jetzt länger in Köln bin als daheim, hat Köln nie diesen Punkt in meinem Herzen erreicht, wo ich sag, ich meine, wenn ich den Dom sehe, dann sehe ich den Dom und denke mir, ja, schöne Kirche.
Okay.
Und ja. Ich meine, wenn ich den Rhein sehe, dann ist es der Rhein und daheim ist es die Mur. Weißt, das ist so ganz anders. Das ist eine ganz schön. Andere. Und deshalb möchte ich früher oder später. Es gibt jetzt kein Timing oder so, aber früher oder später möchte ich wieder haben, auf jeden Fall.
Okay, ich verrate dir was. Wir haben wirklich sehr lange überlegt, die Iris und ich, ob wir diese Episode aufnehmen wollen. Und Iris war da recht skeptisch und ich bin 1 Milliarde % sicher, du gibst mir recht. Selten hatten wir eine Episode, in der so viel gelacht wurde, die so lebendig, die so herzlich, die so authentisch, die so weinfreundlich war. Die so weinlebendig war und die zeigt, was Wein eigentlich sein sollte. Lebendigkeit, Spaß, Lebensfreude. Und nicht nur in der Südsteiermark, sondern eigentlich überall. Und ihre strahlt es aus. Daher bin ich ganz froh, ganz glücklich und richtig zufrieden mit dieser Episode und dass sie unsere Gäste war. Vielen lieben Dank, liebe Iris, dass du uns deine Gedanken, deinen Werdegang, deine interessanten Geschichten um den Wein zum Besten gegeben hast und unsere Gästin warst. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an die Schlumberger Gruppe. Unsere Schlumberger Gruppe gehört der Feinweinspezialist Signes Wines Und zur Schlumberger Gruppe gehören die Handelshäuser Consigliovini, speziell für italienische Weine, da natürlich Schlumberger extrem ausgerichtet auf Handel und Gastronomie und Signes. Als das Haus für feine Weine, für sehr außergewöhnliche Weine, für besondere Tropfen, und das sind nicht nur Burgunder, das sind außergewöhnliche Weine weltweit. Und für alle Privatkunden haben wir das Prima Wein Collect. Das ist das Portal, wo du die Weine der Schlumberger Gruppe als Privatkunde bestellen kannst. Zu außergewöhnlichen Preisen, teilweise mit Jahrgangstiefe. Es lohnt sich auf alle Fälle einmal reinzuschauen. www.bremer-weinkollekt.de. Also vielen Dank an die Schlumberger Gruppe dafür, dass sie dieses Format begleiten und an unserer Seite sind. Denn dank ihnen darf ich sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Iris Giesauf reisen wir von Köln nach Mainz. Sind in einer der kultigsten Weinbars, die es eigentlich gibt in diesem Land, in Lorenz. Weinhandel, Weinbar. Und treffen dort Bas van Resen.
Mein Name ist Andreas Esser, Gastronom aus Köln und der Lebensgefährte von der Iris vom Essers. So bezeichnet sie sich selbst gerne und das mit Recht. Ihre große Gabe besteht für mich darin, Gastgeberin und Sommeliere auf eine angenehme hedonistische Art zu sein. Sie schafft es auch ohne komplizierte Weinsprache Gästen Wein näher zu bringen, zu empfehlen, was diese mögen und auch zu erinnern, was sie mochten. Das oft genug, ohne die Weinkarte zu bemühen, auf welche sich dennoch lohnt, einen Blick zu werfen. Doch protegiert sie gerne junge Winzer, ohne die Etablierten zu vernachlässigen. Genau deswegen besuchen Gäste die Iris vom Essers. Mein Respekt und Dank dafür.